der Drache am Strand, das Gespensterschloss und so weiter. Und jedes Mal werden diese armen Kinder verarscht. Kann nicht mal irgendwann irgendwas stimmen. Das ist ja auch eine Bürde, die sie tragen.
Sie müssen sich einfach, Felix, an das Bergmonster halten.
Stimmt.
Die einzig übersinnliche Figur.
Ausnahme der Rose.
Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Heute mit einem wahren Zeitgeist-Taumel. Als wäre dieses Hörspiel 2026 entstanden und nicht 1983. Wir besuchen amerikanische Prepper, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten. Wir erleben schießwütige Möchtegern-Soldaten ohne Moral oder Ausbildung. Und Fake News, als käme sie direkt aus dem Feed von Truth Social. Wir, das ist er. Der asketische Eremit, der im Ernstfall nach eigener Aussage als Selbstversorger bis zu 18 Stunden überleben könnte.
Linus Volkmann.
Und ich, das notorische Jammerpaket ohne praktische Veranlagung, das in jedem Katastrophenfilm zuerst draufgehen würde. Felix Scharlau. Heute hören wir einen echten Hörspielklassiker. Die drei Fragezeichen und die bedrohte Ranch.
Wie kommen Sie dazu, eine öffentliche Verkehrsstraße zu sperren?
Wir haben unsere Befehle, Sir, aus Washington. Es ist etwas passiert in Texas.
Reißen Sie sich zusammen! Stottern Sie nicht!
In Texas, Sir. Alle Straßen im Staat sind gesperrt. Alle Hauptverkehrsadern. Der Verkehr ruht.
Ja, Linus, da sind wir mal wieder. Für die Leute da draußen ist es ja so, weil wir ja so diesen tollen Rhythmus haben, diesen Monatsrhythmus, ne? Wie die Wellen gleichmäßig an die Küste schlagen, kommt unser Podcast. Für uns als Macher, die ja auch hinter den Vorhang gucken müssen, ist das natürlich ganz anders, weil zum Beispiel die letzte Folge von Anfang Januar mit Sascha Dräger, die haben wir ja gefühlt vor 4 Jahren aufgenommen. Deswegen, wir haben ja unglaublich lange nicht miteinander gesprochen. Hast du irgendwas erlebt in der Zwischenzeit?
Ja, also Felix, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Mir geht es tatsächlich blendend. Nicht nur, weil ich dich sehe, sondern halte ich fest, ich habe heute einen Disco-Nap gemacht. Das Date mit dir ist mir so wichtig, dass ich heute einfach nachmittags mich mal hinten gelegt habe. Wir nehmen das abends auf. Weil ich hatte irgendwie wieder schlecht geschlafen und dann hatte ich wieder ein ganz beschissenes Meeting, wo ich auch mein Cool verloren habe, ne, wo die Leute gemerkt haben, dass es mich anfasst, wie blöd sie sind und war dann so richtig frustriert und dann haben mich nochmal hingelegt und jetzt bin ich hoch motiviert.
Sehr gut. Also Powernap ist ja, da rennst du ja bei mir offene Türen ein, hinter denen ich dann liege und schlafe, weil ich mache das auch ganz, ganz häufig. Also soweit das der Alltag zulässt. Wenn ich jetzt im Büro bin mit anderen Leuten, lege ich mich jetzt nicht auf den Boden, aber ich habe da eine relativ gute Routine und zwar halte ich fest, 18 Minuten.
Ach ja, also ich habe mich kurz hingelegt, 1 Stunde 44 geschlafen. Ich wusste nicht, welches Jahr ist, als ich aufgewacht bin, aber 18 Minuten ist natürlich besser, ja. Hört man ja.
Nee, es war just heute, ich bin heute Zug gefahren, habe ich das gelesen, just heute hinter der Paywall bei Spiegel war eine neue Studie zum Thema Powernap und da habe ich mich in allem bestätigt gefühlt, was ich auch gefühlt schon wusste einfach, ne? Nämlich, es gibt zu lang, also länger als halbe Stunde ist kritisch, weil dann kommst du in die nächste Tiefschlafphase. Und zu kurz ist vielleicht auch nicht so gut. Es heißt so, je nachdem, so Viertelstunde circa plus minus. Das ist wohl die ideale Zeit. Und mehr, man hat ja auch nicht irgendwie stundenlang Zeit normalerweise, mittags zu schlafen. Aber ich bin da Riesenfan von und ich glaube, das räumt auch psychisch sehr gut auf.
Ja, ich kenne das aber auch so, weißt du, wie wenn man niesen will und und es kommt nicht und es geht nicht. Also ich habe mich auch immer schon mal so nachmittags hingelegt und gedacht so, oh, vielleicht geht jetzt kurz was und dann bin ich eingeschlafen und dann war ich frustrierter als vorher.
Ja, wobei auch da schöne Grüße an Christoph. Wir kennen ja jemanden, der im Bereich Schlafforschung unterwegs war eine Zeit lang. Und der hat mir mal erklärt, dass beim Powernap es egal sei, offenbar, ob man einschläft oder nicht. Also es geht um die Muskelentspannung. Mhm. So, verstehst du? Wenn du da jetzt liegst und klar, wenn du jetzt die Fäuste ballst die ganze Zeit und schwitzt und so hin und her wackelst, das ist vielleicht nicht sehr erholsam, aber wenn du quasi so fast eingeschlafen wärst und dann klingelt der Wecker, dann musst du dich nicht aufregen, weil es kann sein, dass du trotzdem sehr viel Erholungszeit da genommen hast. Aha.
Also wenn ich ganz entspannt die Nacht über wach liege, bin ich genauso fit, wie wenn ich durchgeschlafen hätte.
Zumindest ist es nicht so, dass man am nächsten Tag dann total gerädert sein muss unbedingt, wenn man merkt, dass man nachts öfter mal wach lag. Also das geht zumindest mir so, dass mir das auffällt, so dass ich das Gefühl habe, eigentlich müssten das 3 Stunden zu wenig sein und dann bin ich aber doch einigermaßen fit.
Naja. Interessant, nein. Die meisten Leute sind eh total geflasht, dass du hinter der Paywall von Spiegel Online sitzt. Na, was leistest du dir denn noch für Abos?
Du glaubst doch nicht, dass ich das privat bezahle.
Sehr gut. Ah ja, ja, klar, mit so einem Link einfach da reingekommen, über so einen Bonuscode.
Nee, ich muss da beruflich, muss ich halt bei Spiegel Online die wichtigen Artikel lesen zum Thema, wie kann man Beziehungen kitten, wie kommt guter Sex zustande und sowas halt. Ne?
Ja, ja, toll. Also Felix, du bist wirklich immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, ja, wie geht es dir, hattest du schon gesagt? Nee.
Nee.
Du warst lange krank, deshalb haben wir auch so lange nicht aufnehmen können.
Ja, deswegen huste ich auch die ganze Zeit. Dazu muss ich sagen, ich möchte mich erstmal entschuldigen, weil ich habe neulich, deswegen habe ich dieses Meeting hier auch schon 2-mal verschoben wegen der Krankheit, weil ich, also erstens war ich wirklich krank und zweitens habe ich keinen Bock gehabt, mit so einer ganz abgefuckten, jetzt ist es ja immer noch blöd, aber mit so einer ganz abgefuckten Stimme hier zu sprechen, weil ich habe neulich einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, was das war, und der eine Host, so eine Frau, die war so leicht erkältet und ich habe gemerkt, wie ich immer wütender werde vom Endgerät. Und dann dachte so, was ist das eigentlich, wie unhöflich das eigentlich? Ich sitze mit der in einem Raum und dann ist die so erkältet und kommt zur Arbeit. Also da siehst du mal, was diese Macht-Podcast für eine Immersion bei mir auslöst, dass ich wirklich dann denke, also ich bin wirklich körperlich abgestoßen, weil ich denke, ich sitze mit den Leuten, die ich mir anhöre, in einem Raum. Und dann konnte ich das nicht weiterhören. Und deswegen, das möchte ich nicht, dass ihr das erleben müsst, aber jetzt ist es doch so, merke ich gerade.
Tut mir leid. Bei mir war das letztens, wenn ich das noch sagen darf, ganz anders. Ich habe bei Komm Küssen, an meinen anderen Podcast, da haben wir auf Spotify gestellt, für free, wo ich mit Katharina Quittisiez über die 90er Jahre spreche. Und bei dem Podcast, da hatte ich Corona. Also das weiß ich, weil ich es da auch sage. Und ich klinge total krank und rauchig und ich sag gar nicht so interessante Sachen, aber ich dachte so, oh, das ist der beste Podcast, den ich von mir je gehört habe, mit diesem Timbre wie Johnny Cash kurz vor seinem Tod, also ich fand's richtig gut, also wer auf ASMR steht und wem Inhalte egal sind, hört euch meinen 90er-Jahre-Podcast bei Komm Küssen an.
Die geheime Zutat bei Johnny Cash war, glaube ich, Amphetamine und Rauchen. Da hat er diese tollen Stimmbänder bekommen.
Ah, naja. Ja, wir machen ja auch hier wieder den Sober January. Also auch wenn ihr es in einem anderen Monat hört, es ist so. Also nüchtern im Januar und im Februar eigentlich auch. Felix, wie geht es dir damit? Also du hast ja auch viel Erfahrung an der Flasche, in der Flasche.
Ich habe noch nie Dry January oder sowas gemacht. Das sage ich jetzt weder mit, also sage ich einfach nur, weil es stimmt. Das sage ich nicht mit Stolz oder irgendwas, weil gibt es jetzt keinen Stolz auf meiner Seite. Ich trinke so wenig eigentlich nur noch, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich muss mich da nicht zwingen, da jetzt irgendwie Pause zu machen oder so. Es wird immer uninteressanter zu trinken. Dennoch tue ich es weiterhin.
Wahnsinn. Ich habe wirklich letztes Jahr, also das Jahr vor diesem 2025, auch wenn es in der Zukunft hört, da habe ich mehr getrunken als je. Hat mir durchaus auch oft gefallen, aber ich nehme es zur Kenntnis und ich muss es zur Kenntnis nehmen und es ist jetzt, also für mich ist es schon wichtig, dass ich da mal versuche, ein Regime irgendwie einzuführen oder irgendwas zu machen, denn wenn ich einfach so weitermachen würde wie 2025, das wäre vielleicht nicht so wünschenswert.
Aha, hört, hört. Vielleicht kannst du ja, um von der Flasche wegzukommen, ein bisschen mehr Heimarbeit machen. Ein bisschen mehr was für dich tun. Ist das jetzt eine geile Brücke, die ich gebaut habe?
Ah, geht's jetzt wieder um das Masturbatorium?
Nein. Auch da gibt es 10%. Nein, erzähl doch mal, du hast doch mit diesen, wer die letzten Folgen gehört hat, Linus hat irgendwen nachts kennengelernt von Blue Bricks. Wir sollen das Wort nicht sagen, aber das ist sowas wie Lego.
Hör doch auf, Felix. Das wird eine Multimillionen-Dollar-Klage hier schon. Ich weiß ja, dass viele Fans von anderen populären Hörspiel-Podcasts, denen fehlt es, dass bei Ausnahme der Rose nicht gleich zu Beginn 5 Minuten lang über irgendwelche Produkte gesprochen wird. Einfach mal so gestagte Gespräche über irgendwelche Internetlieferdienste, wo man dann irgendwann denkt so, oh, das ist ja wirklich hart, also dass sie uns das antun. Und das machen wir nicht. Und irgendwie war das schade. Und dann habe ich nachts einen Jungen kennengelernt von einer Band, der Gang 350. Und dann hat der gesagt, ich arbeite bei Blue Bricks und da machen wir die ganzen 3-Fragezeichen-Sachen. Der hat dann gesagt, ihr könnt die haben, ihr müsst die bewerben, aber ihr kriegt kein Geld dafür. Und das finde ich halt einfach Ehre. Felix.
Ja, ich denke noch nach. Was ist jetzt genau Ehre? Also wie schlecht du verhandelt hast oder
auf jeden Fall, so auf jeden
privat
Fall.
Abläuft. Du hast schon schlecht verhandelt, oder?
Ich verhandle gar nicht. Ich bin einfach, ne, ja, die Leute, so die Leute können haben von mir, was sie wollen und so ist es dann eben. Aber ich finde halt eben selber, ich finde es immer so unangenehm, wenn ich das Gefühl habe, die Leute wollen mir was verkaufen. Aber wir haben jetzt das Zeug bekommen und halte ich fest, wir haben einen Code. Man kann tatsächlich in echt bei Blue Bricks was kaufen und kriegt dann 10 Euro Rabatt. Und der Code ist Rose. Und dann hat der Junge auch gesagt, wir dürfen sagen über das Produkt, was wir wollen. Und das würde ich nämlich jetzt gerne machen. Ich habe die meisten Sachen ja an dich geschickt. Bei dir ist es ja, gelungen, das aufzubauen. Habe ich auch gehört.
Ja, ja. Ich habe bauen lassen.
Hast du beim letzten Mal schon gesagt, ja?
Vielleicht fangen wir mal vorne an, weil.
Ja, bitte.
Also, Blue Bricks ist eine deutsche Firma, die kommt ja, glaube ich, sogar aus Hessen. Das sage ich jetzt nicht, weil das jetzt wichtig wäre. Mir ist es nur neulich aufgefallen. Ich glaube, die kommen aus der Nähe von Frankfurt, oder? Deswegen wird der ja auch da wohnen bei dir, wenn der da arbeitet.
Ja, das sind ganz viele junge Leute, die bei Blue Bricks arbeiten. Früher war es VW, der die Leute durchgeschleift hat in Deutschland. Jetzt ist es Blue Bricks. Also, da arbeiten sehr viele Menschen.
Also das Konzept heißt Klemmbausteine, also es ist mit Lego kompatibel, es ist sowas wie Lego, es sieht teilweise so aus, aber halt auch ein bisschen anders und die haben die Lizenz der 3-Fragezeichen-Produkte und haben da glaube ich so letztes Jahr irgendwann angefangen und da gibt es solche Köpfe zum Beispiel von den 3 Detektiven, dann habe ich gesehen, gibt es einen Karpatenhund, einen gläsernen. Also der ist nicht aus Glas, sondern schon Plastik, aber halt so transparente Steine. Also eine Figur, praktisch der im Swimmingpool dann landet. Und dann gibt es auch Cover. Super Papagei, ne? Also quasi so Bilder. Das gibt es bei Lego ja auch, dass man sich so Sachen baut, die man an die Wand hängen kann. So, das gab es bis jetzt. Und ich glaube, der Schrottplatz kommt bald, meine ich. Oder gibt es den sogar schon? Weiß ich gar nicht genau.
Ja, der Schrottplatz ist so das nächste große Ding, das hattest du dir ja auch gewünscht und ich habe einem guten Bekannten, auch unseres Podcasts, Tom Mooney, der hat auf Twitch einen Baukanal, da macht der ganz viel Lego und macht das live, das ist sehr unterhaltsam, das heißt Fuchsbau heißt glaube ich sein Account und dem habe ich den Papagei geschickt, der hat den dann da live gebaut und ich habe gestaunt, dass es geht, denn ich habe diesen Scheiß Justus Jonas nicht zustande bekommen. Man muss erstmal so einen Sockel dann zusammenstecken, auf der die Figur ist, wo man ja eh schon denkt, ja, dann schickt mir doch einfach so ein Plastik-Rechteck, aber das musst du halt total kompliziert zusammenbauen. Und ich habe es dir vorhin schon gesagt, es gibt dann so wenig Farben, aber es gibt weiß, blau und rot, so viereckige Nüpsel, wie wir Profis sagen. Ja. Also das sind ja die Farben der 3 Fragezeichen. Also die Fragezeichen selber haben Farben in dem Logo und das ist es. Und die müssen in diesem Sockel, sind die dann verbaut, die siehst du gar nicht. Wo ich denke so, was ist hier eigentlich schiefgegangen? Also das, du hast gesagt, es wäre vielleicht ein Easter Egg.
Das ist ein schönes Detail beim Bauen, man muss da nicht alles sehen. Das ist dann wie so ein Dungeon, weißt du, in dem Sockel. Das ist dann so eine nette Idee, als würdest du dann nur so ein schwarzes Ding zusammenstecken. Also das kann ich schon nachvollziehen, so ein bisschen.
Ja, dass
du jetzt Probleme damit hattest, das wundert mich ein bisschen, weil ich glaube, es war ab 10 oder so.
Ey, es war überhaupt nicht symmetrisch. Also ich hatte das Gefühl, es war alles total ungerade. Aber nichts gegen Blue Bricks. Also der Typ, der mir das gegeben hat, ist wirklich wunderbar. Aber ich möchte auch noch mal sagen, von dir hört man ja immer so, oh, wir sollen uns kein Abbild machen von den drei Fragezeichen, weil Eiger Rasch das verboten hat, die Zeichnerin der Cover. Und es ist aber so, dass ja bei der Doppelgänger sieht man ja, wie Justus Jonas aussieht. Ja, man sieht zwar seinen Doppelgänger, aber das ist ja offensichtlich jemand, der aussieht wie er. Also eigentlich wissen wir, wie Justus Jonas aussieht. Aber bei Blue Bricks denkt man, Justus Jonas sieht aus wie Ulf Steinke aus Stromberg. Das ist so ein gedrungener Typ mit so einer brünetten Matte.
Mhm. Ja, schaut's euch an im Internet. Und übrigens, kleiner Hinweis auf die Folge heute, über die wir auch noch reden werden. Stichwort, du sollst dir kein Abbild machen. Behaltet das mal im Hinterkopf, denn wir werden auch über das Cover sprechen müssen. Und ich glaube, da wurde sich auch ein Abbild gemacht. Naja, später mehr dazu.
Ja, jetzt sagt nochmal den Code hier. Kauft euch trotzdem dieses Zeug, damit die Leute bei Blue Bricks sehen, so, oh, bei Ausnahme der Rose, das sind wirklich wichtige junge Leute, damit ich in der Bar irgendwie da noch mehr abgefeiert werden kann. Oder auch, wie gesagt, Felix hat es ja auch hinbekommen mit seinen Leuten. Es scheint machbar zu sein. Für mich war es jetzt ein bisschen zu schwer, aber gut.
Ja, also der Karpatenhund, damit meine ich jetzt die Figur, die habe ich auch nicht geschafft. Das war wahnsinnig schwer. Und ich behaupte auch ein bisschen instabil. Aber die anderen Sachen haben mir gut gefallen. Du bist aber ganz sicher, dass das jetzt mit dem Code und so stimmt. Also ich will nur sagen, wenn ihr da irgendwie nicht weiterkommt, wenn ihr diesen 10 Euro Rabatt nicht bekommt, dann meldet euch bei uns. Und damit meine ich bei Linus, bitteschön, weil ich habe damit nichts zu tun.
Genau, dann schicke ich euch das Geld in bar zu, was euch fehlt. Ja, der Code gilt nur im Februar 2026.
Auch das noch? Mhm. Okay.
Ja, und wie gesagt, ich schwöre es, wir kriegen nichts davon.
Wir hatten ja eine recht ungewöhnliche Ausnahme der Rose-Folge. Und zwar haben wir ein ganz langes Gespräch mit Sascha Dräger geführt. In der letzten Folge. Hört es euch an, falls ihr es noch nicht gehört habt. War wirklich sehr interessant. Und da, als die Folge rauskam, das war an einem Sonntag, kam die erste Mail, ich glaube, nach einer halben Stunde. Das war wirklich sehr witzig. Und zwar ging es da um Sascha Dräger. Und zwar hat er am Anfang des Gesprächs etwas gesagt. Du erinnerst dich vielleicht. Wir hatten so ein bisschen sein Leben aufgerollt, haben gesagt, was ist denn so die erste Erinnerung, die du hast an Synchron? Was war denn dein erster Job, bevor das losging alles? Und dazu gab es sofort Feedback von René. Hallo ihr beiden. Ich habe den Podcast eben erst angefangen und bin bei der Stelle, an der Sascha Dräger von seinem ersten Synchroneinsatz erzählt. Es ist echt unglaublich, dass er diesen Film anscheinend nicht besser benennen kann oder vor lauter Bescheidenheit benennen will. Ich tippe auf Letzteres, ehrlich gesagt. Jetzt kommt's auch, was ihn hier so umtreibt. Der Film heißt Way of the Dragon, auf Deutsch Bruce Lee, die Faust des Drachen. Und der gruselige Mann ist auch der im Titel vorkommende Schauspieler. Ich schicke mal den Link des Films auf YouTube mit. Wir hören mal eben rein. Das ist die Stelle, bei der Sascha Dräger wirklich original das hier sagte. Wir hören jetzt mal Sascha Dräger.
Ich meine, das war irgendwie so ein asiatischer Film und da kam so ein kleiner Junge irgendwie den Gang entlang und dann hat er sich irgendwie erschreckt, weil da, glaube ich, ein ziemlich gruseliger Mann ihm gegenüberstand. Also ich habe nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen und dieser kleine Junge drehte sich um. Ich glaube, er ließ sein Eis fallen und rief nur so, Mama, und drehte sich um und rannte weg. Und das war mein erster Einsatz im Synchron und ich weiß nicht, ob es gut war, ob sie es überhaupt genommen haben, ob sie dann gesagt haben, nee, unbegabt, wir nehmen jemand anderes. Aber da war ich auf jeden Fall das erste Mal im Studio.
So bescheiden hatte das in Erinnerung gehabt und jetzt hören wir mal die Original-Filmszene. Also Linus, ich bin jetzt nicht der weltgrößte Bruce Lee-Fan, aber ich muss sagen, ich hätte es mir gemerkt, wenn ich der Junge gewesen wäre in einem Film, der von Bruce Lee irgendwie verarscht wird.
Ja, du weißt ja, die ersten Male, die vergisst man sofort. Nee, natürlich nicht. Also ein bisschen seltsam, aber diese Distanz macht auch Sascha Dräger aus, die er zu seinem Werk pflegt.
Liebe Grüße von dieser Stelle. Demnächst sicherlich auch mehr von uns beiden zu der TKKG-Tour. Du hast ja vielleicht auch gesehen, fällt mir gerade ein, habe ich gestern ein Newsletter bekommen, dass schon die nächste Tour wieder gebucht ist. Für 2027. Da gibt es wieder eine TKKG-Folge, die live aufgeführt wird. Crazy.
Wow, für wen wir alles Werbung machen, ohne dass es uns was bringt. Aber wir sind halt einfach Leute, die bauen Karrieren auf. Ne? Ja. Wo wäre TKKG ohne uns, Blue Bricks oder Bruce Lee? Ne? Ohne Ausnahme der Rose wären die schon längst in der Versenkung verschwunden.
Ja, und TKKG haben am Anfang auch noch kein Geld genommen. Das war alles ehrenamtlich, die ersten 40 Folgen. Naja, gut. Hast du denn auch irgendwie Feedback bekommen?
Ja, Felix, ich würde es dir mal vortragen mit meiner schönen Stimme.
Sehr
gut. Ich bin ja so ausgeruht. Mhm. Lieber Felix, lieber Linus, vielen Dank für die schöne Tim und Struppi-Folge. Ich bin Fan der Hörspielreihe. Also ich muss dazu sagen, wir hatten, bevor wir Sascha Dräger im Interview hatten, in der Ausnahme der Rose, der Folge davor, da haben wir über Tim und Struppi, das Hörspiel, gesprochen. Ich bin Fan der Hörspielreihe. Ich möchte auch noch mal eine Lanze für die Titelmusik brechen. Die ist zwar textlich selten dämlich, aber in ihrer Gesamtheit ein so einzigartig bizarres Kunstwerk, dass ich sie wirklich nie überspringen mag. Ich würde mir mal ein Special zum Thema Hörspielmusik wünschen. Die Haschisch-Gitarren bei Hanni und Nanni, Frank Duvals New Age-Fantasien in der unendlichen Geschichte oder die orchestralen Ergüsse der frühen Europa-Hörspiele geben da doch ordentlich Futter. So oder so, Ausnahme der Rose ist die schönste Blume da draußen. Ich schick euch jetzt Zaster bei PayPal. Euer Sebastian. Ja, vielen Dank, Sebastian, an dieser Stelle. Und ich kann ihm tatsächlich beipflichten mittlerweile auch. Ich hatte ja, als wir über Tim und Struppi gesprochen haben, etwas despektierlich über das Titellied gesprochen mit seinen Schüttelreimen, weil ich eben das nicht als junger Mann, als Kind kannte. Und dann habe ich das jetzt so gehört mit so einem ganz offenen Ohr und dachte so, was ist das für ein Scheiß? Und jetzt halte ich fest, nachdem ich diesen Brief bekommen habe, habe ich nochmal reingehört, auch mit einer zeitlichen Distanz, jetzt auch schon an natürlich nur ein paar Monate zu unserer Folge und habe es dann halt wiedererkannt und dachte so, ach, das ist ja richtig heimelig schon. Also das hat mich ganz schön glücklich gemacht, dass man auch im Alter noch so sich wieder gewöhnen kann an irgendwelche Vorspänne und Jingles oder Songs. Es fliegen bald schon blaue Bohnen, die Gangster um die Ohren und dann haben die verloren. Und so weiter. Und das Ganze musst du noch vorstellen, begleitet von einem Akkordeon. Also kein Wunder, dass Sebastian das auch nicht mehr los wird und dass ihn das immer in eine schöne Stimmung versetzt. Vielen Dank auch für den Zaster, Sebastian.
Ja, vielleicht ziehen wir das mal vor. Das wollte ich jetzt generell mal häufiger machen, weil das ein bisschen zu kurz kam. Genau, man kann uns auf PayPal über die E-Mail-Adresse ausnahmederrose@gmx.de tatsächlich Geld zukommen lassen. Das wollte ich gerne auch mal häufiger erwähnen, weil es wieder häufiger passiert ist. Und zwar wollte ich mich da ganz herzlich bedanken bei allen, die das gemacht haben. Zum Beispiel Felicitas, Sebastian T., Maren, Nicole, Berthold, Sebastian H., Mike und alle, die ich vergessen habe möglicherweise. Dann wollte ich noch erwähnen, weil der wahrscheinlich schon die ganze Zeit darauf wartet, jetzt seit 20 Minuten ist er ganz nervös, hat das was mit ihm zu tun, was hier alles passiert, dass wir heute die bedrohte Rentsch besprechen und es ist tatsächlich ein bisschen zwei Dumme, ein Gedanke, wie man so sagt, ne? Und zwar Carsten hatte auch geschrieben und hatte ein paar Wünsche losgelassen und unter anderem geschrieben, mach doch mal die bedrohte Rentsch. Amerika und drei Fragezeichen at its best oder worst, je nach Perspektive. Klammer, Waffen, Prepper, Kulte und natürlich der Präsident. Und das Witzige ist, als ich das gelesen hatte, genau an dem Tag hatte ich vormittags noch gedacht, ach, mal wieder drei Fragezeichen, lass doch mal bedrohte Ranch machen, weil die kenne ich auch gar nicht so gut, finde sie aber trotzdem relativ kultig. So, liebe Grüße an Carsten. Und dann wollte ich noch kurz was erwähnen, und zwar ist auch passiert, war ja auch Weihnachten jetzt, ich habe Post bekommen. Große Post. Ich habe dir auch schon das gezeigt. Bei WhatsApp habe ich dir Fotos geschickt und so weiter.
Die Fotos von dem 5-Euro-Schein oder was?
Ja, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Und zwar gehen ja wirklich manche Fans so weit, dass sie sagen, hier, ich habe da noch diese Sachen, die brauche ich nicht mehr. Und diese beiden Nerds, die können es doch gut gebrauchen. Und dann schicken die uns was. Das ist letztes Jahr schon passiert. Da hatte ich mich auch noch nicht ausreichend für bedankt. Nämlich bei Fotis Norris. Du weißt schon, diesem DJ-Team, mit dem du immer abhängst.
Ach, geil, ja.
Ne? Mhm. Die hatten mir auch schon letztes Jahr, das ist lange her, ich hatte mich da auch lange nicht gemeldet und so, weil ich das irgendwie verschlafen habe, hatten die hier schon Kassetten auch geschickt und einen netten Brief. Da war zum Beispiel ein Werner-Hörspiel dabei, da habe ich mich immer noch nicht dran getraut, habe ich richtig Angst vor. Und was Ähnliches ist jetzt wieder passiert, nämlich Tobias hat uns etwas geschickt. Sehr hartnäckig. Ich sag jetzt nicht genau, was drin war, weil das wäre so ein Spoiler, aber er hat so hartnäckig das Produkt beworben, das er unbedingt mal hier besprochen haben will, dass wir es auch machen werden. In meiner nächsten Folge werden wir das machen.
Ach ja, ich habe schon wieder vergessen. Was ist es denn?
Ja, das sage ich jetzt nicht, wie gesagt, aber.
Sag's mir gut. Mit deinen Augen, Felix.
Moment. Ich halte es in die Kamera.
Ah, oh. Ach, das ist ja toll.
Ja, und zwar hat er uns die Bücher dieser Serie geschickt und hat richtig Überzeugungsarbeit machen wollen und es hat geklappt. Und er hat uns auch mitgeschickt, es geht dir bestimmt auch total nahe, er hat uns geschickt, wie du es schon erwähnt hast, Bargeld. Ne? Also wir haben ja immer darüber gesprochen, so wie machen wir das da mit der Steuer, und wir haben jetzt mittlerweile einen Workaround, aber ganz ehrlich, wenn du zu Hause plötzlich Geldscheine findest in irgendwelchen Paketen, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte sofort so CDU-Vibes. Also hier, ne, Linus Kohl und Wolfgang Scharlau mit den schwarzen Kassen, ne, auf dem Sterbebett werden noch die Spender verheimlicht und so weiter, ne, das wird nie jemand erfahren, das ist einfach geil, oder? Sofort ist es dann so in so einem Geldwäsche, Bestechung, es lädt einen sofort emotional auf, oder wie ging es dir? Also es waren nur 5 Euro für jeden, aber trotzdem.
Ja, also der Felix hat mir einfach ein WhatsApp-Bild geschickt von einem 5-Euro-Schein und den werde ich mir demnächst ausdrucken und versuchen, damit zu zahlen.
Nee, wenn es sich lohnt, dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte zwischen Köln und Frankfurt an der ICE-Trasse und machen so eine Übergabe im Wald, weißt du? So wie so, ja. In so einer TKG-Folge.
Ja, von dem 5-Euro-Schein. Da kannst du mir einen toten Briefkasten legen. Vielleicht auch noch mit einer Tüte Gummibärchen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein in das Hörspiel. Danke an alle, die geschrieben haben. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, empfehlt uns weiter, gebt uns Sterne, kommentiert dies, das, jenes. Und los geht's!
Ach, ich wünschte mir, die Zeit der Errettung wäre schon da.
Errettung?
Ja. Die Ankunft der Retter von Omega.
Es gibt da ein Buch, das von diesen Rettern berichtet. Sie sind an unserer Seite. Darin steht, dass die Bewohner des Planeten Omega Wache über uns halten. Eines Tages, wenn es zur Katastrophe kommt, werden sie eine kleine Gruppe von Menschen retten, um unser kulturelles Erbe zu bewahren.
Die 3 Fragezeichen um die bedrohte Ranch. Folge 33. Das Hörspiel ist erschienen 1983 und das Buch nicht viel davor. Ich glaube 1981. Also ist schon ein eher spätes Werk in Bezug auf diese amerikanischen Originale. Warum dieses Hörspiel? Also erstmal vorweg gefragt, du kanntest das? Wahrscheinlich schon, oder? Oder hast du es jetzt zum ersten Mal gehört?
Ich bin ja nicht so gut betucht aufgewachsen wie du. Also wir waren ja ein bisschen arm, meine Mutter und ich. Und mein Streaming hieß ja damals noch Ladendiebstahl. Und ich habe nicht alle Folgen besessen. Also ich kenne alle Folgen von den ersten 36. Aber einige hatte ich dann, so die schwarze Katze kenne ich gut. Und der Fluch des Rubins. Aber die bedrohte Ranch habe ich auch nur mal so wie du mal gehört, von einem Klassenkameraden geliehen. Und die ist mir aber tatsächlich auch sehr positiv in Erinnerung geblieben und fand es natürlich toll, dass du die jetzt mal rausgerückt hast. Also, weißt du, ich weiß noch, wie ich dich vor 3 Jahren schon mal mich beschwert habe, dass du immer so seltsame 3-Fragezeichen-Folgen für uns hier auswählst. Der Ameisenbär oder alle Sportfolgen haben wir ja gemacht, fast von den 3 Fragezeichen. Und dann hast du immer gesagt, ja, ich mag die selber gar nicht. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt 2026 rückst du mit den guten Sachen raus. Und dafür danke ich dir. Das ist so ein mega Aufbau. Also, dass wir jetzt endlich an den Perlen sind.
Es war ja so, wir feiern ja auch übrigens 5-Jähriges, wenn mich nicht alles täuscht. Wir waren ja, ich sag's mal ganz wertneutral, wir waren ja vor dem Bobcast da. Ne? Kann sich jetzt jeder seinen Teil denken, aber wir waren tatsächlich ein halbes Jahr oder vielleicht ein Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wir waren davor da. Und dann war natürlich bei mir speziell große Panik, als die dann kamen, weil ich ja wusste, die haben natürlich die viel besseren Zugänge und so und mit dem Originalsprecher und ist ja klar, das ist ja alles dann irgendwie, wird uns plattwalzen. Und deswegen bin ich dann, weißt du, wie so ein Putzerfisch dann immer auf der Autobahn noch schnell vor deren Auto lang gerannt und hab noch so die Sachen beiseite geräumt. geträumt und habe dann ganz schnell noch versucht, gute Folgen zu nehmen, bevor die die machen. So, und irgendwann sind die natürlich über uns drüber gewalzt. Klar, wir könnten jetzt Folge 130 und so immer noch machen, aber ich finde, jetzt ist so ein bisschen Gras drüber gewachsen. Die haben die Folge hier natürlich schon besprochen und die Leute haben es wahrscheinlich vergessen, hoffe ich. Und ich dachte, jetzt kann man es vielleicht wieder machen. So. Und ich habe es ja auch selber vergessen. Also mir ist ja auch ganz wichtig, dass ich nicht das Gleiche erzähle, was die erzählen. Deswegen, so.
Ja, aber ich habe ja das Skript von dir auch schon gelesen. Da ist ja auch schon ganz schön viel, um mal zu spoilern, ganz schön viel Gift drinnen. Ne? Also denn wir werden uns ja tatsächlich auch auf die Kollegen beziehen können und da vielleicht den einen oder anderen Zugang schaffen zu dieser Folge. Ohne dass es jetzt hier Krieg geben sollte zwischen den Podcastern.
Ja, wir fangen mal ganz vorne an, würde ich sagen. Also das, wie gesagt, 1983 erschien, nicht mehr auf LP. Gibt's jetzt, glaube ich, auf LP in dieser Neuauflage und so. Aber das Original, ich hätte es gerne gehabt auf LP. Naja, MC und dann später im Streaming. Auch darüber wird sehr viel zu reden sein, weil die Neufassung dieses Hörspiels gilt als die am meisten bearbeitete. Ne? Man weiß ja vielleicht, dass es Probleme gab mit der Musik irgendwann und die ganzen Klassikerfolgen alle mit neuer Musik hinterlegt wurden und teilweise wurde da auch ein bisschen mehr gemacht, aber bei dieser Folge wurde, glaube ich, mit Abstand am meisten verändert. Ich denke, das ist eine Folge, die die Fans kennen werden oder vielleicht schon mal gehört haben. Ich kann aber natürlich gerne mal den Klappentext vorlesen, Linus, das gefällt dir doch so.
Ja, mach doch mal. Du musst deine Stimme auch mal wieder ölen nach deiner schweren Krankheit.
Das stimmt, ja. Der Zufall vermittelt Justus, Bob und Peter die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar Baron. Und unerwartet finden sie sich auf Rancho Valverde eingeschlossen, ohne Kontakt zur Umwelt. Geht der Kampf nun gegen außerirdische Wesen oder gegen kriminelle Betrüger und Diebe? Unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit herausfinden. Wetten? Was macht das mit dir?
Ja, ich weiß nicht. Also unsere drei klugen Detektive werden die Wahrheit herausfinden, wetten. Also das ist ja auch schon, da wird ja schon offensichtlich eine Floskel benutzt, weil man das irgendwie eher abbinden muss, als dass man da so eine Vision hatte für seinen Klappentext. Also, es erfasst die ganze Tragweite der Geschichte ja überhaupt nicht. Also, es werden ja diverse Trigger-Points, die Story hat, gar nicht mal angerissen, wenigstens. Naja, aber Schwamm drüber.
Ja, es ist auch so ein bisschen, also, mir gefällt gut der Einstieg. Der Zufall vermittelt den dreien die Bekanntschaft mit dem exzentrischen Ehepaar. Da denke ich schon so, oh, Herr Baron, schön, dass ich bei Ihnen am Tisch sitzen darf. Also, das ist eine sehr, sehr auffällige Formulierung. Also wirklich, also wie von so einer kaputten KI gebaut. Mhm. Und dann sind so Details manchmal, wo man glaube ich schon merkt, dass die Klappentexte vorher geschrieben wurden anhand des Buches. Mhm. Und das Hörspiel war noch nicht fertig. Also zum Beispiel Rancho Valverde, ich glaube, der Name kommt einmal vor im ganzen Hörspiel. Ich glaube nicht, dass das häufiger passiert. Ich finde das relativ verwirrend. Warum steht er nicht einfach auf einer Ranch Rancho Valverde? Was soll mir das denn als Kind sagen? So, ne? Aber in groben Zügen wird das hier ganz gut eingefasst.
Ja, warum nicht? Ne? Das heißt ja auch die bedrohte Ranch. Also da hätte ich mir tatsächlich auch den Eigennamen gespart an der Stelle und mehr auf den Außerirdischen rumgehackt. Das hätte mich als Kind mehr fasziniert.
Ja, so. Was hat denn das Cover mit dir gemacht?
Ich habe es ja eben schon gesagt, im Klappentext hätte es sein müssen. Und hier hätte man natürlich irgendwie ein UFO zeigen müssen. Das ist doch meiner Meinung nach ein No-Brainer, wie du sagen würdest. Aber da war sich Iger Rush mal wieder zu fein. Nein, ich kann nur Stillleben malen, eine Truhe oder eine Büste. Also, ein bisschen schade, bisschen verschenkt.
Es hat sowas ein bisschen Kubistisches mit diesem Schattenspiel. Kubistisch ist, glaube ich, falsches Wort. Ich kenne mich in Kunst nicht so aus, aber es hat sowas. So scherenschnittartig, ich finde das ganz gut. Also mit diesen Formen und Dreiecken und Rechtecken. Interessant ist aber natürlich, wird dir ja auch aufgefallen sein, die Szene, die hier abgebildet wird, gibt es nicht im Hörspiel.
Genau, auch so ein bisschen eine Ranch stelle ich mir auch nicht vor. Es sieht ja eher aus wie die Fassade von einem mehrstöckigen Haus. Ich finde auch dieser Ranch-Aspekt ist da nicht drinnen. Und man sieht jemand, der da hochklettert. Und der Felix hat es uns ja schon gesagt. Ne? Das gibt's gar nicht.
Das ist der Justus. Linus, ja, sind wir wieder beim Anfang. Du sollst dir kein Abbild machen. Doch, hier passiert's. Und zwar habe ich mir das englische PDF runtergeladen. Findet man ganz gut im Internet und habe ein bisschen gescrollt. Das müsste eine Szene sein, die es sicherlich auch im deutschen Buch gibt. Das habe ich leider nicht. Im Englischen natürlich erst recht, die es halt nicht ins Hörspiel geschafft hat. Und zwar ist es da, glaube ich, so, dass so in der Mitte der Geschichte irgendwann Justus sich mit Mrs. Barron unterhält. Das ist auch im Hörspiel drin. Und ich meine, sie sagt dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht genau, ob mein Mann hier das Gold auf der Ranch versteckt hat oder so ähnlich. Da ist irgendwie, ist glaube ich, ein Tresor in seinem Zimmer. Und sie durchsuchen dann dessen Büro, der ist nicht da. Und sie geht dann aber weg und irgendwann kommt der aber nach Hause und Justus klettert dann aus seinem Büro auf das Vordach von der Veranda. Diese Szene gibt es in dem Buch, die spielt aber nicht nachts, das ist halt auch so interessant. Die ist, glaube ich, tagsüber, aber das müsste die Szene sein, dass Justus da quasi draußen hängt.
Typisch, so kennt man Justus, das ist immer so der von den drei Fragezeichen, der immer so dieses körperliche, ne, so wo hochklettern, da ist gleich Justus gefragt. Aber wenn ich gewusst hätte, dass das Justus ist, dann hätte ich auch diese Figur von ihm bei Blue Bricks bauen können, anhand dieses Schemens, dann wäre es für mich leichter gewesen.
Also ich finde, er hält sich schon recht ungelenk hier fest, sieht schon so aus, als würde er gleich runterfallen. Ich finde, das passt ganz gut zu Justus.
Ja, und es ist auch nicht so dieses Fettshaming, was ja früher durchaus bei den drei Fragezeichen auch der Fall war. Also, dass man jetzt nicht eben den Scherenschnitt von Dirk Bach quasi da jetzt so sieht und denkt, ach, das muss wohl Justus sein, so wie er immer geschildert wird.
Ja, ansonsten, genau, wir haben die neue Version gehört. Die findet ihr, wie gesagt, auf Streamingdiensten auch heute. Die hat die neue Musik. Die neue Musik gibt es ja nicht. Es gibt quasi einen Pool an neuer Musik, der irgendwie verwendet wird. Hier teilweise doch recht erratisch, muss man sagen. Da sind so Techno-Stücke auch mit drin. Etwas deplatziert. Aber ich tue mir da mal ein bisschen schwer, weil ich quasi das Original so im Ohr habe. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das dann irgendwie besser sein muss. Aber mir fällt dann die Differenz so unglaublich auf und es verwirrt mich dann so ein bisschen. Das ist so mein Problem. Ich glaube, wenn ich das Alte nicht kennen würde, dann würde ich mich auch nicht so sehr wundern. Wie ging es denn dir damit?
Ja, also dieses Gerede um diese neuen Abmischungen und so, das ist, da denke ich immer, das interessiert in Deutschland 50 Leute und 49 davon haben schon im Bobcast gehört. Also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern an die Originalmusik. Ich habe es ja dann von dir auch nochmal bekommen und merke den Unterschied, aber eigentlich, also für die Geschichte, also wenn man jetzt nicht wirklich Purist ist oder da eine Abhandlung zu machen will, kann man das eigentlich vernachlässigen. Es ist sicherlich ein schönes Nerd-Detail, aber ich sehe mich als jemand, der auch so in der Peripherie die Leute mal von hinten noch mit reinholt. Also das muss man nicht auf dem Schirm haben. Aber es ist sicherlich für Nerds ein spannendes Detail, diese neue Musik auch.
Ja, ich kann das nachvollziehen, zumal hier, ich weiß nicht, ob du die alte Fassung dann ganz gehört hast, die zweite Seite beginnt mit dem einen Instrumental TKKG Signature Stück. Also das ist eigentlich auch was hier in der Welt schon mal aufgetaucht ist und so, aber da ist die Trennschärfe früher ja auch nicht sauber gewesen. Ist ja nicht so, als hätte es da so ein Pool gegeben, so ganz wohlfeil ausgewählt für die eine Serie und für die andere, sondern du hast da teilweise so hin und her geballert immer. Na, das ist ein bisschen verwirrend gewesen als Kind.
Ja, meinst du? Nee, die andere.
Wie ging die nochmal? Nee, ich glaube, da kommt, das ist schon die Instrumentalversion des gesungenen TKKG-Lieds, ist das, meine ich.
Lass uns doch mal in den zum Einstieg überwechseln.
Das Tolle bei der Folge ist, mal wieder, muss man sagen, dieser Schrottplatz als wahnsinnig geniale Erzählidee. Ist ja wie ein Sandkasten, ne? Man sagt ja so Sandbox-Games zum Beispiel, ne? Wo du alles machen kannst, alles kann passieren. Und das ist ja wirklich bei ganz vielen Klassikerfolgen so eine Triebfeder. Irgendwas wird gefunden auf dem Schrottplatz oder jemand kommt vorbei und will irgendwas und verhält sich verdächtigt oder. Und ne, du hast vorhin erwähnt, Fluch des Rubins ist so eine Folge, seltsame Wecker, Phantomsee, sprechende Totenkopf. Das gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, in die Welt dieser Jugendlichen so ganz organisch irgendwie so einen Fall reinzutragen, ohne dass jemand kommen muss und sagen muss, wie bei Sherlock Holmes immer zum Beispiel, Ding Dong, ich habe ein Problem, hören Sie sich bitte meine Geschichte an. Ne? Also jede Sherlock Holmes Geschichte funktioniert ja genau gleich Und es ist halt hier so ein bisschen variabler. Und das haben wir hier auch wieder, indem dieses Ehepaar Baron da eben kommt und sich sehr auffällig verhält und da Sachen bestellt und die drei Fragezeichen dann die Idee haben, da fahren wir dann mit, wenn das ausgeliefert wird, weil da können wir uns diese tolle Ranch mal angucken. Und dann endet es wieder, dann sind sie ja letztlich dann da und wollen abends zurückfahren und können nicht weg wegen der Soldaten und sind dann die ganze Zeit da. Das ist dann auch wieder so richtig geil, wie ich es liebe, wie auch beim Karpatenhund zum Beispiel, ist dann quasi so eine Art Kammerspiel nur draußen. Also irgendwie, es gibt so ein Gebiet, da kann man nicht raus und da passiert alles. Das finde ich eigentlich die geilsten Folgen.
Ja, vielen Dank, Felix.
Gerne,
aber
hast du gut gemacht.
Ich habe damit ja gar nichts zu tun, aber ich ziehe mir den Schuh natürlich gerne an. Ich kann dir das aber auch total nachfühlen. Also für mich ist das auf diesem kurzen Format, nicht wahr, diese frühen Folgen sind ja auch wirklich nicht lang, ist das High-Level-Script-Writing. Also wie beiläufig sie auf diese Ranch geraten und wie sich dann alles so zuzieht. Und man ist ja quasi mit dabei und ist halt eben in so einer Situation, in die du dich reinbegeben hast, ganz beiläufig und aus der du nicht mehr rauskommst, ohne dass du irgendwie so noch ein Zutun hättest. Also das macht es eben so spannend und du bist dann halt richtig drin. Also, wie damals, als die Pandemie losging und die Leute konnten plötzlich nicht mehr nach Japan rein, die zufällig da im Urlaub waren und mussten dann ein Jahr lang irgendwo im Ausland leben. Mhm. Also nur halt mit einer Ranch und ganz andere Handlung.
Ja, sonst genau wie Corona. Ja, also hier, und wo habt ihr es? Sorry, hat der Bobcast das gesagt? Ich glaube nicht. Ne? Sorry, ein bisschen um die Ecke denken. Ne? Da kommt man auch mal auf sowas. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Danke.
Gerne. Was auch ganz früh klar wird, vielleicht, weil es so dermaßen drüber ist, ist die Chemie zwischen diesem Ehepaar Baron. Wir hören nochmal ganz kurz, wir gehen nochmal später auf die Stimmen ein, aber wir hören nochmal ganz kurz die beiden in der Interaktion.
Charles, was ist denn?
Der Wagen, dieser Mensch wollte sich an meinem Eigentum vergreifen.
Ach, ich verstehe schon. Bitte, Charles, fahr den Wagen zur Seite. Es wäre schade, wenn er beschädigt wird.
Also gut. Das will ich natürlich auch nicht.
Mein Mann meint es nicht so. Er ist von Natur aus etwas jähzornig.
Und das kann man ja wirklich total übertrieben finden, dieses Spiel, speziell von ihm. Dieses Passive-Aggressive-mäßige und dann sie so dieses Sanfte, den er immer so regulieren muss. Es ist irgendwie lächerlich und gleichzeitig, finde ich, macht das die beiden Figuren total plastisch. Also es ist auch wieder total genial gespielt. So, ich kann mir die beiden richtig gut vorstellen als Ehepaar.
Ich finde, man wird ja gerade auch von TKKG schon, ist man ja drauf trainiert, dass die unangenehmen Figuren am Ende auch die Gangster sind oder die Bösen. Und das nimmst du ja hier auch erstmal an, dass dieser Baron, weil er so absolut aggressiv und negativ auftritt, sich auch gegenüber Angestellten schlecht verhält. Das ist ja was, da kämst du in TKKG eigentlich nicht mehr von zurück. Und hier löst es sich dann andersrum auf. Es gibt ja noch diesen General oder Leutnant, der total freundlich ist und der dann im Endeffekt der Dieb ist. Und, und dass sie das so hier ausstellen, finde ich sehr gut gelungen. Die Interaktion zwischen den beiden, ja, die ist, na, genau, hat auch so ein bisschen was von dem verrückten Paar, dass sie sich so gegenseitig regulieren, der in so extremen Leben, aber dass das zusammenpasst. Also ich finde wirklich ein sehr charakteristisches Paar. Und wie ich vorhin schon ja gesagt habe, das sind ja sehr kurze Folgen letztlich und du hast nicht so viel Zeit für so ein Exposé und dass du dann musst die halt kenntlich machen, aber halt vielleicht auch nicht zu klischeehaft und das ist hier sehr gut gelungen und potenziert sich auch in dem Zusammenspiel.
Ja, du hast es erwähnt, ne? Nur mal zur Erinnerung, die Folge, ich habe es vorhin nochmal gesehen, die Folge geht 2x20 Minuten tatsächlich. Das ist schon selbst für alte Folgen so richtig kurz, ne? Richtig, ich glaube fast exakt 20 Minuten eine Kassettenseite. Mhm. Und das Interessante ist, vielleicht können wir das ja mal vorziehen, du hast es erwähnt, man hat nicht die Zeit, da jetzt die Biografie ewig lang nachzuerzählen, gerade im Hörspiel erst recht nicht, im Buch ist das ausführlicher. Und ich finde es aber total crazy, als ich mir durchgelesen hatte, wie detailliert Charles Baron, also der Mann, charakterisiert wird in der amerikanischen Originalgeschichte. und wie sehr das einzahlt immer noch auf das, was wir hier erleben. So, ne? Und zwar nur mal als Beispiel, also das ist jemand, das kommt ja durch, der offensichtlich sich zurückgezogen hat aus der echten Arbeitswelt, der aber da sehr erfolgreich gewesen sein muss, das erfahren wir hier, und der so ein bisschen das Vertrauen verloren hat in die Banken, wird erwähnt, und in den Staat und generell in die Gesellschaft. Also er will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben, so, ne? Und im Buch ist das total interessant erzählt, dass er mit 23 eine Firma geerbt hat und eine Zeit lang war alles okay. Und irgendwann wollten aber die Arbeiter, das ist total, ja, ne, so ein sozialistischer Überbau, die Arbeiter sind streiken gegangen und wollten eben weniger arbeiten und mehr Geld haben. Und das hat ihn so fassungslos zurückgelassen, dass er da total gegengewettert hat und dann die ganze Zeit irgendwie Probleme mit den Behörden bekam. Ne? Also hat irgendwie Firmen verkauft, neu gegründet, hat Umweltverschmutzungen betrieben mit einer Reifenfabrik, die er dann auch verkauft hat, und ist auch da verklagt worden, weil er irgendwie arbeitsrechtlich Schindluder getrieben hat und so weiter. Ne? Also ist quasi so ein richtiger Magnat, so ein richtiger Bonze, der irgendwie auch mit der ganzen Arbeitswelt und der ganzen Gesellschaft und der arbeitenden Bevölkerung überhaupt nichts zu tun haben will. Ne? Also alles, was du jetzt erwähnt hast, dass er so unfreundlich ist zu seinen Mitarbeitern und so, das ist alles in seinem Charakter angelegt, tatsächlich.
Ja, das würde nur heute, also es gibt ja sehr viele Parallelen zum Amerika des Hier und Jetzt, aber da würde man davon ausgehen, dass solche Figuren eher in der MAGA-Bewegung aufgehen könnten. Also es ist ja so, dass da der ganze Verfall jetzt der Demokratie von solchen Leuten mitunter auch befeuert werden kann, und dass eben die Diktatur, die Hegemonie des Geldes, des Besitzes, dass die noch eine viel größeren destruktive Kraft jetzt entfalten darf und muss sich jetzt nicht quasi zurückziehen von einer Gesellschaft, die vielleicht zu eben demokratisch ist oder zu gewerkschaftlich organisiert. Das sind ja Sachen, die eher gerade hinten runterfallen. Also tut uns leid für Baron, dass er das in den 80ern erleben musste. Jetzt hätte er es leichter.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Urform des Tech-Bros, absolut. Ne? Wenn man mal dran denkt, wie Elon Musk damals Twitter übernommen hat, ne? Erstmal die lustigen Memes, pseudolustigen Memes versucht zu kreieren, let that sink in, wo er mit dem Waschbecken reinkommt. Ne? Mhm. Und das Nächste, was du dann eben nicht mehr als Bildbeweis hast, ist diese ganzen E-Mails, die er dann den Mitarbeitern da geschrieben hat, wo er sie alle rausgeschmissen hat oder sie bedroht hat oder sonst was. Das ist ja genau dieses Ding so, wenn mir einer blöd kommt, dann ciao, ne? Also eine sehr interessante Figur auf jeden Fall, dieser Charles Baron.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich auch sehr ertappt gefühlt an vielen Ebenen, weil ich mich doch mehr mit ihm identifizieren konnte, als es mir lieb ist. Denn ich habe es ja schon etabliert, es ist ja keine positive Figur. Dieser Jähzorn allein ist ja so eine Schlüsselkompetenz, mit der wird erzählt. Und es gibt ja gleich diesen Kinski-Moment, wo er Patrick mit der Peitsche schlagen will. Und natürlich möchte ich das nicht. Also, aber ich bin schon auch aufbrausend. Geht dir das auch so hinter den Kulissen, Felix, oder bist du auch immer sehr, sehr bedacht?
Nee, ich kann sehr aufbrausend sein. Das ist bei mir ein Stresssymptom. Bei Männern übrigens, da musste ich auch dran denken, bei Charles Baron, ist generell so Wutausbrüche und so eine Gereiztheit kann sehr gut ein Zeichen für Depressionen sein. Ne? Die äußert sich bei Männern ja klassischerweise anders, speziell bei Männern, die es sich vielleicht nicht so eingestehen wollen oder können. Und es bahnt sich dann irgendwie hormonell bedingt vermutlich in so eine Aggression dann hin und wieder mal. Las ich. Da habe ich auch noch nie drüber nachgedacht vorher, aber vielleicht ist das bei dem auch so. Vielleicht ist er so irgendwie fertig mit der Gesellschaft und findet sich da nicht drin wieder. Mhm. Und deswegen ist das der einzige Hebel, den er hat, irgendwie rumzubrüllen. Ich weiß es nicht genau.
Ja, er ist ständig im Fight-Modus und leider kann ich ihm das so ein bisschen nachfühlen. Ja, Naja, und auch dieses Preppern, darauf kommen wir jetzt auch mal, und dieses Abschotten, das ist ja auch was, wo man vielleicht in den 80ern noch, als das Original dann rauskam, noch so ein bisschen geschmunzelt hat, ne, so ein bisschen spleenig, jemand zieht sich zurück und denkt, die Gesellschaft geht zugrunde und alles in der westlichen Welt gehen quasi dann wirklich alle, der ganze Kit bricht auseinander. Und heute denkt man so, ach ja, also ich kann es doch noch nachvollziehen und ich würde mich auch vielleicht gerne ein bisschen abschotten und würde lieber mal mehr eintuppern. Felix, Prepper und Selbstversorger, eins der wichtigen Themen hier, die damals noch angeschnitten wurden, ne, so ganz bisschen Special Interest und heute doch erschreckend aktuell, wie du sagen würdest.
Ja, das ist ein Teil, der in dem Hörspiel dann doch ein bisschen unter die Räder kommt, finde ich. Es wird mehrfach behauptet, hier, das ist nicht die normale Ranch mit so und so und ein paar Traktoren, ne? Wir produzieren sogar wir haben sogar unser eigenes Wasser, wo ich mir denke, ja, da ist halt ein See vielleicht oder ein Brunnen. Also das kommt mir jetzt nicht so ungewöhnlich vor. Aber das finde ich ein bisschen schade. Es wird sehr wenig plastisch gemacht in dem Hörspiel, was genau denn jetzt anders ist. Also klar, Selbstversorger heißt dann, die bauen dann da Gemüse an und so weiter. Aber so ganz hat sich mir das noch nicht erschlossen.
Ich denke, ja, also ich hätte jetzt gedacht, na, dann ist der Keller eben voller Getreidefässer und solche Sachen und eben, dass man eben Wasser auch aufbereiten kann, was man ja sonst nicht machen würde. Man würde dann davon ausgehen, wenn man glaubt, die Gesellschaft funktioniert weiterhin, dann verlässt du dich darauf, dass das Wasser aus dem Hahn kommt. Und wenn du davon ausgehst, dass du bald eben in einer Art Steinzeit bist, abgeschnitten zumindest von der Infrastruktur, die wir jetzt genießen, dann musst du dich gerade darauf natürlich vorbereiten, dass dein Wasservorrat gesichert ist. Und klar, da hatten die jetzt keine Zeit, da irgendwelche Apparaturen uns noch zu schildern. Ich habe ja mal, das habe ich bestimmt auch schon erzählt, ich habe ja mal einen Prepperkurs mitgemacht für Reportage beim Intro. Und da habe ich huflattig vom Wegesrand gegessen wie eine verwirrte Kuh. Und das war das Einzige, was ich gelernt habe.
Ich habe vorhin ja noch den Witz gemacht, du könntest bis zu 18 Stunden überleben. Also kann man da noch ein paar Tage rausholen mit huflattig oder?
Ja, ich habe wieder vergessen, wie das aussieht. Also ich würde halt einfach mal auf Verdacht Gras vom Boden essen und bin mir nicht sicher, ob sich das gelohnt hat, die 200 Euro, die ich dafür gezahlt habe damals. Aber ich habe gesehen, dass selbst die Profis, ne, wir waren ja dann, das war ja alles unter freiem Himmel, verständlicherweise, dass selbst die Profis sehr große Probleme haben, Feuer zu machen ohne Hilfsmittel. Also ohne es gibt ja auch diese Steine, mit denen man dann so Funken erzeugen kann. Also so ein bisschen so ein Hilfsmittel. Also es ist kein Feuerzeug, sondern so was anderes. Aber wenn du das wirklich nicht
Feuerstein.
Hast. Feuerstein, aber wenn du das gar nicht hast und musst das so machen wie wie heißt es mit Tom Cruise auf der Insel, Castaway, das ist echt schwierig und da ist die Chance auch groß, dass es nicht klappt. Da muss es ein bisschen klamm ist. Also das darf man nicht unterschätzen. Nach dem Atomkrieg wird es eng für uns alle. Man denkt ja, dann ist es vielleicht so ein bisschen locker, aber es wird schwierig, Felix.
Ja, das Problem hat Charles Baron ja nicht, denn der hat ja den Keller voller Handfeuerwaffen. Der muss einfach nur in die Scheune schießen, ins Stroh, wenn er ein Feuer haben will. Das kriegt er gut hin. Mir gefällt dieses Ding so, er hat da halt so dieses Turbokapitalistische, was er nicht einlösen durfte, weil die amerikanische Gesellschaft ihm nicht genug Raum gibt. Und deswegen ist er quasi, hat er sich zurückgezogen aus der Gesellschaft. Und dann in Symbiose mit ihm lebt dann diese Frau, die das auch gut findet und aber da immer so Esoterik-Veranstaltungen macht, ne? Da kommt dann immer hier sie sind an unserer Seite, dieses Buch, um das es da geht, dieses Esoterische über die Außerirdischen. Da kommt trifft sich dann dieser Kreis von Leuten, ne? Also die kann da auch irgendwie, ach geil, ich habe einen anderen Zuweg zu dem ganzen Thema, aber die treffen sich da, das ist eigentlich total reizvoll. Und er muss dann auch immer dabei sein, das finde ich auch so geil.
Ja, damit die nicht wieder irgendwas verkauft bekommt von den Irren. Und da ist ja auch, da merkt man auch wieder die 80er Jahre, es wird dann diese Sekte beschrieben. Also ich weiß gar nicht, ob wir das alles schon so etabliert haben. Also die Frau von Baron Ernestine glaubt an eine, dass wir beobachtet werden von den Rettern aus dem All und dass die irgendwann, bevor die Erde untergeht, dann hier nochmal herabschweben und ein paar Leute erretten werden. Und die 80er kommen insofern davor, als dass er dann über diese anderen Leute, die daran glauben, erzählt, der eine hätte so lang Om gesagt, bis er ihm gerne eine reingehauen hätte. Mhm. Und Om, na, das ist ja so Bhagwan, das war in den 80ern ein sehr großes Eskapismus-Thema, wo sich viel so New Wave gefunden hat. Und das spielt hier in diese Beschreibung dieser Sekte mit den Außerirdischen rein. Aber im Endeffekt, warum nicht? Ne? Leben im All, Felix, wäre das was für dich? Wenn du jetzt quasi unter den Erretteten wärst, würde ich ja schon mal von ausgehen, dass du unter den oberen 10.000 hier in Deutschland zumindest wärst, wo man sagt, wir brauchen die besten Köpfe auch im All.
Ja, klar, aber dann sitzt du dann da in irgendeiner Kapsel und neben dir sitzt Elon Musk, weil der ist ja auch dabei. Ne? Also da hätte ich keinen Bock drauf. Fällt mir ein, hast du vielleicht auch gehört, das ist in dem letzten Hörbuch auch drin, über die Wahrheit von Werner Herzog. Da beschreibt er auch, wie er mit Elon Musk gesprochen hätte über dessen Mars-Mission. Und gesagt hätte, er wäre als Filmemacher, ich meine klar, er ist ein paar 80, weiß nicht genau, was er noch sich da vorstellt, aber er hätte ihm halt persönlich gesagt, er wäre gerne dabei, wenn es einen Platz gibt. Um dann im nächsten Satz zu sagen, was das für ein unglaublicher Schwachsinn ist, auf den Mars zu fliegen. Also das ist total interessant, weil ich habe ja keine Ahnung von sowas. Und er hat dann beschrieben so, okay, der Mars ist so lebensfeindlich, die Energie dahin zu kommen, und da was aufzubauen, wo man leben kann. Die Energie, die es braucht, irgendwie da Wasser und sonst was herzustellen. Und er beschreibt dann immer so, die Temperatur ist so und so, die Strahlung ist so und so. Also die Vorstellung, auf dem Mars irgendwas hinzukriegen in den nächsten 10.000 Jahren als Mensch, ist so lächerlich. Also sagt er, und es ist total plausibel gewesen. Das hätte er eben auch gesagt. Also nachdem er gefragt hat, ob er mitfahren kann, hat er ihm gesagt, was für ein Schwachsinn ist. Finde ich ganz gut. Aber jetzt so, wenn ich mir abstrakt, du willst ja wahrscheinlich was Abstraktes von mir hören, wenn ich jetzt wüsste, da ist quasi so eine zweite Parallelwelt, zu der man irgendwie easy hinfahren kann, ich würde es mir gerne mal anschauen. Obwohl ich ja, ich weiß nicht, ob das, du bist ja so ein Sci-Fi-Nerd, ob das da so verhandelt wird, die Schuldfrage. Also die Vorstellung, so man gehört jetzt zu den 100 Auserwählten von der Erde und der Rest geht drauf und man selber sitzt dann da auf dem neuen Planeten, legt die Füße hoch, bin ich nicht so für gemacht, muss ich sagen.
Ach, du würdest uns dann allen noch so nachtrauern. Das ist ja süß, Felix. Ey, komm, mach dein Glück im All. Da, komm, denk nicht an uns. Wir gönnen es dir.
Also selbst, ich will es jetzt nicht zu altruistisch klingen lassen, vielleicht nicht das, aber das Trauma ist doch so riesig. Da hätte ich schon, also da wäre mir schon wichtig, wenn auch irgendwie eine Psychologin oder so mit an Bord gewesen wäre, weil ich glaube, da hast du einiges aufzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass du irgendwo anders ein neues Leben anfängst, denkst, geil, los geht's. Weiß ich nicht.
Ich glaube, auch hier auf der Erde müssen Leute mit ähnlich großen Traumata leben, die tatsächlich so existenziell sind. Also ich würde, also für mich wäre es jetzt kein Problem. Also ich würde da den Platz bei der Psychologin oder bei dem Psychologen abtreten. Aber ich habe mir eh vorgestellt, dass das, wenn man da so abgeholt wird, dass man eher in so einem riesigen Raumschiff ist. Weißt du, wie die Nostromo bei Alien oder die USS Palomino bei das Schwarze Loch. So riesen Schiffe. Gut, beide schleudern in eine ganz schlimme Katastrophe rein, aber trotzdem. Also, oder zumindest sowas, weißt du, dieses geile Riesenrad im All, wie hieß das nochmal? Deep Space Nine von Star Trek. Also Leben im All fände ich schön. Jetzt so neuen scheiß Planeten kultivieren, da bin ich bei dir und bei Werner Herzog. Also das wäre mir ein bisschen zu anstrengend. Ich will einfach nur im Reisebus bleiben, also einfach nur drinnen bleiben. Wir haben ja hier auch tatsächlich ein paar Verschwörungstheorien werden gestreift oder zumindest kann man da noch mal auch hier ins Hier und Jetzt überführen. Also es gibt ja quasi, einmal wird die Menschheit, das ist ja heutzutage eine Verschwörungstheorie, von Big Tech sollte durch die Impfung dezimiert werden. Also das finde ich, höre ich da hier so raus, beziehungsweise da sehe ich Parallelen. Also weißt du, bei Corona, da gab es ja Leute, die glaubten, Corona sei eine Erfindung, um diese Impfung durchzusetzen, damit davon die Bevölkerung dezimiert wird. Und hier geht es ja auch ganz stark darum, dass irgendwie die Erde in der Form nicht mehr bestehen kann und nur ein paar errettet werden. Und dann hast du eben eine andere Verschwörungstheorie, die da auch noch mitschwingt, dass es so Leute gibt, die wissen Bescheid und die anderen sind die Schlafschafe, die dann untergehen mit der alten Welt. Auch das findet sich eigentlich hier in der Geschichte angelegt. Also insofern fand ich auch das total brisant, was da alles drin steckte.
Schwingt mit, ja. Ich kann mich jetzt an keinen O-Ton erinnern. Oder fällt dir was ein, wo er das so ganz konkret sagt?
Ja, also in der Geschichte von den Erlösern aus dem All, also das ist für mich ja schon so eine Auslese.
Ach so, das meinst du.
Wo andere Leute dann eben entscheiden, wer überlebt oder nicht. Und das ist dann, darauf könnte man das übertragen. Ja, aber ansonsten ist ja dass die Leute da errettet werden, Einzelne, die sich gut verhalten haben, also weil sie scheinbar einen schönen Betrieb aufgebaut haben, das ist ja eigentlich, ne, man denkt, es ist verrückt, ne, die Frau spinnt, dass sie das glaubt und dieses Buch ist lächerlich, aber es ist eigentlich, auf Englisch heißt das The Rapture, also das jüngste Gericht ist es ja nur. Also es ist ja ein christliches Motiv eigentlich, dass wenige errettet werden, die gut gehandelt haben und die steigen dann zum Himmel auf. Und du hast hier eigentlich ein was Alttestamentarisches und es kommt einem aber total spleenig vor, weil es so real geschildert wird. Aber eigentlich ist das darauf, worauf sich der ganze christliche Glaube bezieht. Felix, für dich als Evangelikan, hier werden doch nur Außerirdische mit Gott vertauscht.
Ja, so ein bisschen, ja. Hat schon was Religiöses auf jeden Fall. Wo man ja auch wieder total bei Peter Thiel und so weiter ist. Alles sehr zeitgeistig, auf jeden Fall. Mit dem jüngsten Gericht. Aber es kommt ja leider nicht so weit.
Schade.
Ja.
Ja, Felix, willst du mir dann vielleicht hier nochmal was gönnen, und zwar einen Einspieler? Und zwar finde ich es besonders gruselig, was Bob uns sagt. Der ist ja genau wie du dann irgendwie auch ein Stück weit enttäuscht, dass sich dieser ganze Hokuspokus nicht als das erfüllt, was er behauptet zu sein.
Eigentlich schade. Ach, und ich dachte schon, dass endlich mal was Tolles passiert.
Ja, du spinnst ja, Bob.
Die große Katastrophe als letzter gesellschaftlicher Kitt oder weiß ich nicht, als ultimatives Entertainment.
Ich habe das ganz anders gelesen, und zwar habe ich das als einen sehr witzigen Meta-Kommentar immer gelesen, weil du musst dir vorstellen, das ist jetzt Folge 33 für diese Kinder. Und jedes Mal hier, du weißt schon, der Totenkopf, der spricht, was alles passiert, der Drache am Strand, das Gespensterschloss und so weiter. Und jedes Mal werden diese armen Kinder verarscht. Und da höre ich so ein bisschen den Hilfeschrei von Bob, so nach dem Motto, Alter, kann nicht mal irgendwann irgendwas stimmen? Also müssen wir alles entmystifizieren. Das ist ja auch eine Bürde, die sie tragen, ne? Du hast schon immer so dieses, ja, wir haben es mal wieder geschafft, und gleichzeitig wieder haben wir unserem eigenen kindlichen Selbst ein bisschen den Zauber genommen und sind ein Stückchen erwachsener geworden, obwohl wir es nicht wollten. Ne? Kinder wollen glauben.
Ja,
und Bob wird das hier weggenommen.
Das ist wirklich schade. Sie müssen sich einfach, Felix, an das Bergmonster halten.
Stimmt.
Die einzig übersinnliche Figur. Oder weil wir ja auch glauben wollen, haben wir ja bei TKKG auch mal die Folge durchgenommen, vermisste Kids und Killerpflanzen. Das ist ja auch die einzige von TKKG mit Sense of Wonder, wo irgendwelche mutierten Pflanzen Menschen fressen können. Ja, ansonsten denke ich bei dem Zitat von Bob an die Sängerin Gustav aus Wien. Ich weiß nicht, ob du die noch
ja,
im Ohr hast. Die hat ja diesen tollen Song, ich habe eine Sehnsucht nach der nächsten Katastrophe. Das fand ich auch immer ganz aufwühlend, weil natürlich eigentlich will man ja alles absichern und ne, preppern, damit einem nichts passieren kann. Aber dass es das schon auch gibt, dieser Wunsch, wann passiert wieder irgendetwas, was quasi dann einnehmend ist, dass es dir alles vorgibt. Du musst dann gar nichts mehr machen, als musst du nur noch reagieren auf die nächste Katastrophe.
Ja, das ist aber auch so wie so eine self-fulfilling prophecy, ne? Also dieses Preppertum kann natürlich auch ganz leicht so am Rande zur Neurose kratzen, ne? Also diese Vorbereitung und diese Furcht und dieses Sorgsame, was alles passieren könnte. Ich sehe etwas, was der Rest der Bevölkerung nicht sieht. Das lädt einen natürlich auch auf und dann muss es auch mal ein bisschen passieren. Zumindest muss es so scheinen, als würde es passieren, weil sonst verliert man ja die ganze Anspannung. Also das stelle ich mir wahnsinnig stressig vor.
Ja, so habe ich tatsächlich auch auf die Prepper geguckt, als ich damals diesen Kurs gemacht hatte. Da war das ja eher so ein Joke von uns, weil man dann ja merkte, so, ach, die Leute schließen sich da ein, bauen sich Bunker und der Weltuntergang muss dann auch dementsprechend, wie du gesagt hast, in den nächsten 3 Jahren kommen, denn sonst sind dann quasi wieder die ganzen Mehlsäcke verfault oder nicht mehr brauchbar und so. Deshalb, wenn du dich nur auf den Untergang vorbereitest und dafür lebst, dann brauchst du auch den Untergang irgendwie, um deine Existenz zu rechtfertigen. Und wenn der nicht kommt, dann kann es ja auch sein, dass du den irgendwie unterschwellig oder aktiv vielleicht noch herbeiführen willst. Also damit du Recht hast, damit sich dein Schicksal erfüllt. Also ich denke, so ein bisschen philosophisch, metaphysisch kann man da schon auch eine destruktive Kraft drin sehen. Wenn du dich auf den Untergang vorbereitest, dann bereitest du auch den Untergang vor.
Du meinst so ein bisschen wie die Feuerwehrleute, die selbst Feuer legen.
Nein.
Okay, alles klar. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt in meinem Skript. Ich habe es hingeschrieben. Bürgerkrieg in den USA. Wie viele Monate noch? Fragezeichen.
Wenn ihr das jetzt in der Zukunft hört, dann denkt ihr, wie viele Monate noch dauert er an? Aber wir sprechen aus einer Zeit, wo er noch nicht passiert ist.
Knapp,
also,
knapp
der Felix
noch nicht.
Meint, wie viele Monate, bis es soweit ist. Ja, ich bin ja in den USA von Elvis mit meinem Lover Quitty Seeds getraut worden. 2022, noch so unter so Corona-Bedingungen, waren wir in Las Vegas. Und 2022, das war noch Biden. Und wer hätte ahnen können, dass du nicht mehr amerikanischen Boden betreten willst, wegen dieser absoluten Verrohung der internationalen Gemeinschaft, die jetzt durch Trump hervorgerufen wurde. Ich bin wirklich, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich nochmal da war. Also ich wüsste nicht, was mich da jemals wieder hinbringen könnte unter diesen Voraussetzungen. Und wollte dich aber mal fragen, Felix, du willst ja unbedingt zu der WM nach Amerika reisen und hast ja auch diesen Friedenspreis für Trump von der FIFA so ein bisschen gehighlightet. Also was reizt dich heute noch an diesem Land?
Das habe ich gut analysiert. Ich hatte kurz Bedenken, aber jetzt ist eigentlich für mich alles klar. Das wird mal wieder eine richtig geile WM. Ich freue mich und werde da schön Stadionhopping machen. Ich habe es ja auch finanziell, kein Problem. Und ich finde es auch irgendwie, dann ist man auch ein bisschen mehr unter sich. Das ist auch so ein bisschen wie ins All reisen, weißt du? Da kommt jetzt halt nicht mehr jeder hin. Gut, ich komme auch wahrscheinlich nicht in die USA rein, aber ich werde es einfach versuchen und
Nein, also ich finde auch, wir haben uns ja auch mal mit Fußball auseinandergesetzt, mit Fußballfolgen und so. Also, und ich finde gerade wirklich die FIFA, die WM, die WM 2018 in Russland, 2022 in Katar und jetzt unter Trump. Also, wie schön kann es sein? Die schönste Nebensache der Welt.
Ja, man muss ja nicht mal bis zur FIFA hochgehen. Also der DFB-Präsident hat auch vor wenigen Tagen jetzt gesagt, so, ja, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um über eine Teilnahme an der WM in den USA zu reden. Wo natürlich jeder den Gag gemacht hat, so, ja, ich denke, der Zeitpunkt ist seiner Ansicht nach der WM. Also, weil ich meine, okay, ja, ich denke auch, jetzt noch nicht. So, ne, klar. Aber ich denke, bald können wir mal drüber reden. So. Ja, das ist schon sehr lustig. Ich habe da auch ganz wenig Bock drauf, muss ich sagen. Aber denke auch, um zum Thema zurückzukommen, also ob diese WM so stattfindet, da wird bestimmt noch irgendwas sein. Irgendwas wird da passieren. Irgendwelche Mannschaften werden nicht reingelassen oder werden drangsaliert. Weiß ich nicht, südamerikanische Mannschaften, da wird dann von Eis wird wahrscheinlich das Hotel gestürmt von denen. Also ich kann mir da vieles vorstellen. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es, das sieht man ja in Minneapolis, dass sich das so weit aufheizt, dass die nächste demokratische Stadt, die dann so hartnäckig Besuch bekommt von Eis, ist jetzt Maine beispielsweise, ist ja auch ein urdemokratischer Staat, glaube ich. Also das ist ja mit Absicht so. Ich denke, beim nächsten Mal, wo die irgendwie dann verstärkt auftreten, da wird es dann auch mal direkt knallen. Also da muss vielleicht gar nichts passieren, sondern es ist dann jetzt schon sowas von verhärtet, die Fronten, dass es da schon richtig Ausschreitungen geben könnte demnächst mal.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt, dass das funktionieren kann noch, denn also nur so eine WM in Amerika, was wäre das für ein Tourismus-Highlight? Alle Leute wollen ja immer nach Amerika, also bis vor einiger Zeit, und dann ist da noch die WM. Natürlich würdest du da hinreisen. Also man muss fairerweise sagen, also beziehungsweise man muss vollständigerweise sagen, sie ist ja auch in Kanada und Mexiko. Also die dürfen ja auch am Katzentisch mitsitzen, haben wir schon gemerkt, so in der Darstellung. Aber alle würden danach in die USA reisen. Und ich meine, wie viele Leute sind jetzt auch wie ich, dass die sich denken, also ich wäre jetzt nicht zur WM gefahren, aber da kann man doch jetzt nicht mehr rein. Nicht nur guten Gewissens, sondern da ist man ja auch nicht sicher vielleicht. Und wenn man irgendwo mal denkt, ich habe mal auf Facebook einen Witz gemacht, ein Meme über Trump geteilt, wer weiß, ob ich da in der Zelle noch sitze wegen irgendwelchen Bots, die das mir noch nachweisen. Also alleine wie viel Geld da verloren geht in dem Tourismus, also dass ihm das nicht auch um die Ohren fliegt.
Ja.
Nein. Gut, aber Tagespolitik in einem Podcast, den die Leute noch in der Zukunft hören im Weltraum, das sollten wir gar nicht so überreißen. Hast du noch ein anderes Thema für uns hier, was die bedrohte Ranch hergibt?
Und zwar ist es tagespolitisch total relevant, was ich sagen will. Nämlich das hier.
Mr. Barron glaubt, dass Gold und Grundbesitz die einzig sicheren Vermögensanlagen sind, nicht? Offenbar rechnet er mit dem Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Wir haben so etwas in der Presse über ihn gelesen.
Redest du immer so?
Linus, Anlageberatung der Rose. Ich finde es auch wichtig, dass wir so als Service-Podcast da auch nochmal so Themen, die wir schon mal vertieft haben, nochmal neu aufrollen. Und zwar, du erinnerst dich doch bestimmt, als wir Goldfinger gemacht haben, haben wir schon über Gold gesprochen.
Ja.
Und hier auch wieder ein Riesenthema, auch so preppermäßig, wenn alles zusammenbricht, das Finanzsystem und so weiter, was ja damals auch schon teils digitalisiert gewesen sein dürfte oder überhaupt das Währungssystem und so, dann kannst du immer noch mit Goldnuggets bezahlen, ja, deine Kuh oder was du brauchst. Und das hat ja hier Charles Barron gemacht. Grundbesitz ist ja so die eine Säule, wer kennt das nicht, ne? Und er hat aber halt den Rest dann in Gold irgendwie abgehoben alles. Und da musste ich auch dran denken, weil das ja so mega zeitgeistig ist. Hätten wir vor ein paar Monaten, als wir über Goldfinger gesprochen haben,
Gold gekauft.
Ja, genau. Jeweils unser Geld genommen, alles in Gold reingeschoben. Das wäre jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, 30% gestiegen seitdem oder so. Oder vielleicht nur 25. Aber es ist irgendwie der absolute Wahnsinn. Ich kann dir das nochmal anders verdeutlichen. Ich habe es tatsächlich nachgeschaut. Als dieses Buch geschrieben wurde hier, Die bedrohte Ranch, 1981, seitdem hat sich der Goldpreis versiebenfacht. Musst du dir mal vorstellen.
Ja, also inflationsbereinigt oder tatsächlich Wahnsinn.
Inflationsbereinigt glaube ich nicht, aber trotzdem, es ist schon relativ funny. Gibt es auch ganz viele Memes jetzt zurzeit, dass irgendwie hier Kryptowährung, da musst du rein, ey, deine Oma hat doch Gold, bist du bescheuert, du musst alles hier digital da anlegen und so weiter. Und es Krypto kackt ja total ab und Gold geht total steil. Also deine Oma mit ihrem kleinen Goldbarren in der Sockenschublade, die ist jetzt ultrareich und diese ganzen Honks, die da in Kryptowährung investiert haben, das schmiert alles ab. Also das ist auch total irre, wie zeitgeistig das ist, ne? Dass die Krise der Welt so groß zu sein scheint, dass solche Edelmetalle halt total überbewertet sind an der Börse. Crazy.
Ja, das muss man vielleicht auch noch mal der Geschichte noch zugeben, dass es geht letztlich um diese Goldreserven. Die sollen von Baron geraubt werden und er soll eben in diesem Glauben gebracht werden, dass die Welt untergeht oder dass eben das System zusammenbricht und deshalb soll er seine Goldvorräte irgendwie herbeischaffen und dann sollen sie ihm geklaut werden. Ich habe ja mein ganzes Geld auf dem Girokonto. Wenn der Knall kommt, Felix, ist das mit einem Handstreich auf Null einfach. Da muss ich mich nicht mehr länger mit den ganzen Kontoauszügen rumplagen. Bei dir hatte ich mir noch hier gedacht, du hast ja immer noch deine Schönheit, deine ganzen Kassetten und dein großes Glied.
Ja, ich denke auch, das wird sicherlich.
Das ist die Währung, sage ich dir, in der Postapokalypse.
Ja, ja. Hast du denn überhaupt noch was auf dem Girokonto? Hast du geguckt? Weil vor ein paar Tagen war ja diese Razzia bei der Deutschen Bank. Da hast du doch bestimmt ein Konto. Haben die das vielleicht direkt mitgenommen, das Geld?
Was? Das geht doch nicht, das ist doch alles online, Felix.
Tja, denkst du. Naja. Ja, dieses Goldthema, du hast es eben beschrieben, ne? Es wird ja quasi dieser Hoax mit den Außerirdischen, wird dann nur vorgegaukelt, die Ranch wird abgeriegelt und dann von Soldaten und dann gibt es dann irgendwie so Lichterscheinungen und dann gibt es den großen Showdown und die Hoffnung dieser Gangster ist eben, die sich da als Soldaten verkleidet haben, dass Charles Baron mit seinem gesamten Gold ins All fliegen will. Und da muss man sagen, das ist so ein bisschen der Plothole der ganzen Nummer. Also selbst wenn er das wollte, er ist ja nun mal... Er hat Firmen besessen, er hat irgendwie investiert, er weiß schon, wie das alles läuft. Der ist nicht so blöd, dass er denkt, wenn ich ins All fliege, ich denke, Gold ist das, was mir da wahnsinnig helfen wird. Da brauchst du ja erstmal jemanden, mit dem du Handel betreiben kannst. Also es wäre fast sogar das Erste, was ich da lassen würde. Mal vom Gewicht abgesehen, das haben wir ja auch schon besprochen bei Goldfinger, wie viele Tage es bräuchte, um Fort Knox leer zu machen, weil das ja so scheiß schwer ist. Also du musst ja, ne? Du musst ja richtig hart da, du kannst nur ganz wenig verladen, ne? Weil es so wahnsinnig schwer ist, das Gold und so. Das ist sehr unpraktisch. Also das Raumschiff hätte ich gerne gesehen, das mit dem ganzen Gold da abhebt.
Und er glaubt ja auch gar nicht an die Außerirdischen. Er glaubt zwar an den Zusammenbruch, aber dass wenn eben dieses UFO auftaucht, dass er dann die ganze Prämisse von diesem Raub geht davon aus, dass wenn er das UFO sieht, dass er endlich in den Keller rennt und das geheime Versteck öffnet, was sonst keiner findet und dann mit seinem Gold wieder rauskommt. Und du sagst es schon, damit es sich lohnt, könnte er es auch gar nicht mehr tragen. Aber diese Prämisse von den Gangstern ist ja wirklich sehr auf tönernen Füßen gebaut. Denn es könnte ja tatsächlich sein, dass er dann nur mit dem Foto von seinem Lieblingslabrador aus seiner Kindheit rauskommt. Also woher, wie sicher kann man sich sein, dass er das Gold mitbringt? Und dafür betreibt man dann diesen wahnsinnigen Aufwand. Ja. Also einfach rein und die Leute erschießen, wie bei Breaking Bad oder Better Call Saul und da versuchen, an das Gold ranzukommen. Diese Scharade ist natürlich schön für uns als Zuhörende, aber ich halte sie auch für hinfällig. Ja. Was würdest du mitnehmen, wenn jetzt eben das Raumschiff kommt von Elon Musk und sagt so, Felix, ich nehme dich mit, ne, als einer der besten Comedy-Brains. Und du hast du hast auch eine kleine Schatulle oder weiß ich nicht, einen Spind.
Ja, ich würde mitnehmen ein Fidget Spinner oder ein gutes Jojo, also so zum Beschäftigen, und eine Katze.
Ach toll, ja, sehr gut.
Also ist jetzt, tut mir jetzt leid für meine Familie, aber... Aber die habe ich jetzt, also die sind schon da, in meiner Vorstellungswelt sind die schon da, die sind schon
vorgeflogen. Ja, die sind schon im Himmel, wenn es soweit ist.
Nein, auf Beta 35b, weißt du, diesen Planeten, wo wir alle hinkommen. Ich weiß, was du mitnehmen würdest.
Oh ja, was denn?
Ingwer.
Ja, stimmt. Stimmt, man kann wirklich nicht davon ausgehen, dass das im All wächst. Ingwer, weiß ich nicht, ein Sixpack Bier. Dann ist es ja auch egal, und was zu lesen. Ne? Und mein Ausweis würde ich.
Linus, wir haben doch gesagt, wir haben keine Toilette an Bord.
Scheiße, oh Gott.
Wir fliegen noch 300 Tage. Ja, ein Highlight hier vielleicht auch, das kann man ruhig mal einspielen, weil es so schön ist. Wir ziehen das jetzt auch mal vor hier. Der Präsident hält eine Ansprache und natürlich nicht der richtige Präsident, sondern es ist eine Radioübertragung, eine gestagte von den Soldaten bzw. Räubern, die nochmal vermitteln soll, dass die ganzen USA in Aufruhr sind, dabei ist es gar nicht so, und überall die Außerirdischen schon landen und die Gesellschaft zusammenbricht. Hören wir mal kurz.
Meine Freunde, kurz nach Mittag wurde mir heute gemeldet, dass Flugobjekte unbekannter Herkunft in Teilen von Texas, New Mexico und entlang der kalifornischen Küste gesichtet worden sind.
Ah, das fand ich toll, dass da Kommissar Glockner den Präsidenten sprechen darf.
Wolfgang Dräger, der Vater von unserem Gast Sascha zuletzt. Ja. Ja, heute man merkt in der Geschichte, dass das so fast das Centerpiece von diesem Hoax ist, dass eben die Ganoven da das inszenieren, dass man denkt, der Präsident spricht da jetzt und ist über Radio dann zu hören. Und das wäre ja heutzutage, ne, das würdest du mit dem Handstreich machen. Also das ist ja mit KI ein leichtes. Selbst du hast ja hier schon mal Trump sprechen lassen, bei Ausnahme der Rose. Da sagst du sonst immer, was?
Ja, ich kam nicht gut an. Das ist auch witzig, ne? Also KI ist jetzt nicht, das mache ich jetzt auch nicht täglich. Mir ist das auch bewusst. Aber da haben tatsächlich Leute geschrieben, dass ihnen das nicht gefallen hätte. Die Leute mögen keine KI-Stimmen.
Ja,
selbst in so einem Gag.
Ja, einer, der das geschrieben hat, war sicherlich ich. Also ich bin immer wahnsinnig angefasst, wenn es um KI geht und wenn man dann schon die irgendwie die Funktionalität im Alltag dann schon so preist. Also ich fühle mich da nicht wohl mit und mag natürlich auch nicht die Stimmen oder überhaupt, was damit zu machen ist. Ja, aber hier für diese Folge wäre es ein leichtes gewesen. Hier wird es recht umständlich erklärt, wie sie das alles da hingekriegt haben. Und heutzutage würde man denken, hä, wieso, ist doch klar, man kann sich doch total täuschen lassen von Medien mittlerweile. Da braucht ihr doch gar nicht mehr euch Mühe geben.
Ein ganz tolles Detail, auf das ich so am Rande noch gestoßen bin, des Originals, des amerikanischen, ist natürlich nicht mehr im Hörspiel drin, ist, dass es ja diese Szene gibt im Hörspiel, wo dann gesagt wird, habt ihr letzte Woche diesen Film gesehen, der im Fernsehen lief, wo man halt merkt, okay, diese Außerirdischen, da ist die Tonspur genommen worden aus diesem Film. Und im Original ist das so ein unfreiwilliger Meta-Kommentar, deshalb unfreiwillig, weil ja der Originalautor des Buches nicht wusste, dass es hier mal Hörspiele geben würde. Auf jeden Fall ist es übrigens nicht Autor, sondern Autorin. Das ist ja Mary V. Carey gewesen, die das hier geschrieben hat. Entschuldigung. Und zwar im Original ist das ein Hörspiel, das im Radio lief, nämlich Krieg der Welten. Das berühmte Hörspiel, wo es ja, glaube ich, in New York tatsächlich dazu geführt haben soll, dass da Leute auf die Straße gerannt sind, weil sie dachten, dieses Hörspiel, was die Landung Außerirdischer darstellt, erzählerisch, die das für so authentisch gehalten haben, dass sie dachten, das ist eine Radioreportage, weil das nämlich so gemacht ist, das Hörspiel. Das ist nicht irgendwie mit einem Erzähler und dann passierte das, sondern das tut so, als sei es dokumentarisch. Und das haben die Leute damals nicht kapiert. Und das hat Justus im Radio gehört und hat sich daran erinnert, dass er diese Szenen schon kennt. Das ist relativ funny. Konnte man natürlich im Deutschen so nicht machen, weil das hier nicht bekannt ist den Kindern und so weiter. Da ist es dann halt ein Spielfilm gewesen. Ist ja auch zeitgeistiger.
Ja, das war im Original eine Mockumentary quasi über Radio ausgestrahlt und von Orson Welles ist das ja. Sehr populär. Und ich möchte, damit du auch mal siehst, was ich drauf habe, ich habe das jetzt hier dann das Hörspiel gehört und da wird es ja genannt der Saturn-Komplex oder so.
So ein Syndrom, das Saturn-Syndrom.
Genau, da reden die dann die drei Fragezeichen von dem Saturn-Syndrom, was dann letztens eben im Kino lief oder so. Und da wusste ich aber schon so, ach so, die beziehen sich auf Krieg der Welten von Orson Welles und war dann sehr erfreut zu sehen, dass es im Original tatsächlich auch das war. Da gibt's ja bei den Simpsons, so meine einzige Referenzwelt, eine ganz schöne Treehouse of Horror-Folge, die das auch nochmal nachspielt in Springfield. Das quasi so das Krieg der Welten-Phänomen, wo dann die Leute sich gegenseitig umbringen. Und dann sieht man so den Springfield Town Hall davor brennen alles, die Leute haben sich umgebracht und dazu läuft irgendwie so ein alter Chanson, so ein altes Chanson-Ding. I don't wanna set, I don't wanna set the world on fire. Hast du das vor Augen, zufällig?
Nein.
Ach Felix, die Simpsons kennst du aber, ne? Die schrecklich gelbe Familie, wie du immer sagst.
Ja.
Ja, also wer diese Treehouse of Horror-Folge jetzt zumindest vor Augen hatte, nachdem ich es gesagt hat, der oder die fliege hoch.
Wir haben es vorhin schon erwähnt, das hier ist die Drei-Fragezeichen-Folge, die in der Neuauflage am drastischsten verändert wurde. Das hat mehrere nachvollziehbare Gründe. Das eine ist die Musik, die einfach nicht mehr ging, logisch. Das nächste, das ist auch kein Einzelfall, ist die Tatsache, dass Onkel Titus hier im Original von Peter Kirchberger gesprochen wurde und eben nicht von Dr. Beuermann, weil er wahrscheinlich nicht da war oder konnte oder wie auch immer. Das gibt es ja öfter mal, da musste ich auch noch dran denken. Ich meine, bei TKKG ist das auch nicht immer alles einheitlich gewesen, oder? Bei den frühen Folgen, also keine Ahnung, wer die Mutter oder der Vater von Klößchen ist oder so. Ist das einheitlich gemacht worden?
Nee. Ja, also ich glaube, es waren schon immer mal Ausreißer da. Also ich glaube, bei dem Kommissar Glockner, so wichtigeren Nebenfiguren, dass die dann doch durchgehalten wurden. Aber eben, wie du sagst, so die Mutter auch von Klößchen und so, die dann immer nur mal alle paar Male auftauchten, da wurde dann nicht so ein Wert drauf gelegt, dass sie so durchgehalten wurden.
Ja, mir ist auch vorhin noch eingefallen, dass als Kind ist mir das schon aufgefallen, wenn dann solche Sprecher gewechselt haben. Und ich habe das als Kind quasi schon so produktionell mitgedacht. Also ich habe dann gedacht so, ach, jetzt haben die den Sprecher, die Sprecherin nicht bekommen oder war krank oder so. Das, ne? Mir ist das schon aufgefallen, aber es hat jetzt so mein Erlebnis nicht geschmälert. Ich habe das so registriert, da ist jetzt eine andere Stimme. Und dann drei Folgen später war es wieder die alte. Also irgendwie hat nicht so wahnsinnig viel mit mir gemacht. Ich verstehe aber schon, dass man sagt, gerade wenn man den Sprecher so zur Hand hat, hier, mach das doch nochmal, dass wir es einheitlich haben. Also das kann ich total nachvollziehen. Wo sich die Geister scheiden, und das ist eben auch schon beim Bobcast relativ ausführlich behandelt worden, ist die Tatsache, dass die eine Nebenfigur, wobei so Nebenfigur ist sie gar nicht, sie spricht relativ viel, Elsie, diese Haushaltsgehilfin da auf der Ranch, dass die eben ersetzt wurde. Ne? Im Original ist das gesprochen von Barbara Focke und es wurde dann neu gemacht mit dieser sehr, sehr bekannten Synchronstimme. Hören wir mal.
Das ist ja wie in einem schlechten Film.
Sei still, Elsie.
Die Straße ist gesperrt, Hank. Mr. Barron hat es mir eben gesagt.
Das ist Hansi Jochmann, die Synchronstimme von Jodie Foster. Ich glaube, das ist schon so ihre bekannteste Rolle. Finde ich auch immer sehr eindringlich, wie sie spricht. Und das Original war eben Barbara Focke, die wir auch in der Singenden Schlange schon mal hatten. Beispielsweise. Mhm. Ne? Also durchaus eine bekannte Stimme. Und hier ist es eben passiert, dass da relativ aufwendig, auch längere Passagen, eine neue Sprecherin genommen wurde für die neue Auflage quasi. Und da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Also erstens, weil es nicht unbedingt besser geworden ist. Ich finde, Hansi Jochmann ist nicht so eine überzeugende Hörspielsprecherin. Zumindest fällt mir nichts ein, wo ich sie so richtig toll überzeugend fand. Das ist vielleicht wieder einer dieser Fälle, wo ich denke, ne, dass Synchron vielleicht was anderes ist vom Metier her als Hörspiel, aber vielleicht ist das auch nur mein privates Problem und das hat sonst niemand, kann auch sein. Aber hier passt es nicht so ganz. Und die Geister haben sich so ein bisschen geschieden, woran das denn lag. Kannst du uns da mal was erzählen?
Nein, ich möchte noch sagen, dass ich, bin ich schon wieder beim Bobcast, dass da über Hansi Jochmann von Kai Schwind gesagt wird, sie würde so unterspannt sprechen. Das ein Attribut, was ich mir seitdem gemerkt habe, gefällt mir sehr gut. Aber ich finde,
stimmt,
es macht auch hier die Figur recht charakteristisch. Also mir gefällt es tatsächlich in der neuen Version besser. Aber das ist tatsächlich jetzt so eine Geschmacksfrage. Frage. Spannender wird es ja da, wo du uns jetzt hinleiten willst. Und zwar die Erklärung, warum wird eine ganze Figur ausgetauscht, neu eingesprochen? Das ist ja ziemlich viel Aufwand. Und wenn es nur darum geht, die alten Folgen mit neuer Musik zu besetzen, ist das ja eigentlich gar nicht nötig, Felix. Und dazu haben wir in dem Bobcast dann alle auch gehört, was die Begründung dafür sei. Das hast du jetzt hier auch nochmal herausgearbeitet für uns.
Ja, also ich habe ja auch keine Beweise. Also wir haben es ja auch leicht. Wir sind so ein Laber-Podcast und wir hören hier mal dies, mal das. Also wir müssen ja auch nicht wie Detektive das jetzt rauskriegen. Es ist aber trotzdem etwas auffällig. Und zwar wird im Bobcast eben noch gesagt, die scheint eine offizielle Version zu sein. Ich weiß nicht genau, woher sie das hatten, dass die Bänder offensichtlich defekt waren. Unter anderem an Stellen, wo eben diese Elsie gesprochen hat, also dass da ein Knistern oder irgendwas drüber lag und man das nicht nehmen konnte, als man es dann digitalisieren wollte. Und dass man deswegen neu einsprechen musste. Im Bobcast wurde aber auch schon erwähnt, dass es im Internet das Gerücht gab, das hätte André Mininger gemacht, weil ihm die Originalstimme nicht gefallen hätte. Und da wird eben vehement widersprochen, das sei Zitat Quatsch, sagt glaube ich Andreas Fröhlich. Und wie gesagt, wir sind jetzt nicht hier, um zu entscheiden, was richtig ist und was falsch ist. Vielleicht gibt es auch zwei Wahrheiten. Tatsache ist aber, dass es sich sehr wohl finden lässt im Internet, sehr gut belegt durch rockybeach.com, dass André Mininger sehr wohl an mehreren Stellen gesagt hat, dass ihm die Stimme nicht gefallen hat und dass er sie deswegen getauscht hätte. Und zwar in einem Chat von vor über 20 Jahren wird das von ihm geschrieben. Und da ist nicht die Rede davon, dass die Bänder kaputt waren.
Ja, eben.
Das ist so ein bisschen so zwei Versionen der Geschichte, muss man sagen.
So, jetzt ist es doch endlich mal auf den Tisch. Der Felix nennt den Bobcast einen dreckigen Lügner. Und was sollen wir machen? Ne? Wir haben den Bobcast ja letztlich auch groß gemacht, weil wir ihn immer wieder, auch heute wieder erwähnt haben. Also Ausnahme der Rose könnte genauso populär sein wie der Bobcast. Also wenn wir Jens Wawrzyczek und Oliver Rohrbeck wären natürlich. Aber ich sag's nur. Also wir müssen uns da nicht verstecken. Und aber ich möchte natürlich den Kollegen da von dem Bobcast jetzt auch nichts unterstellen, dass sie da irgendwelche offiziellen Wahrheiten da hingeben, damit es keine, weiß ich nicht, rechtlichen Probleme noch mit der Sprecherin gibt, die da ausgebotet wurde oder so. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht auch so, ach, na, wir, das ist ja alles ein großes Rätsel, wir geben den Kids mal so einen Hinweis. Die sehen dann wie du auf rockybeach.com, was ist die Wahrheit und hören sie dann was anderes sagen. Vielleicht ist es so eine Art Hilferuf gewesen vom Bobcast, von Kai Schwind und Andreas Fröhlich, dass wir sehen so, ah, okay, wenn sie jetzt das behaupten, dass die Bänder nur ausgetauscht wurden, also die Stimmen ausgetauscht wurden, weil die Bänder irgendwie warm geworden wären und zwar nur an dieser einen Stelle, dann ist klar, sie sind in Schwierigkeiten. Ich glaube, es ist ein Hilferuf. Wir sollen Kai Schwind und Andreas Fröhlich irgendwo retten. Die sind in irgendeinem Keller gefangen und das war ihr Hinweis darauf.
Mhm. Dann kommst du aber ein paar Jahre zu spät jetzt. Nee, also nur der Transparenz halber, weil ich da auch kommuniziert hatte mit Sven. Vielen Dank nochmal, Sven von rockybeach.com. Und der hat mir den Screenshot geschickt. Das ist wirklich ein so ein Q&A, weißt du, wie früher noch im Forum. Hey, hier am Freitag kommt mal alle rein. André Mininger ist da, beantwortet eure Fragen. Und da hat er mir Screenshots geschickt und ich zitiere hier, André schreibt, Doppelpunkt, ich hielt die Elsie-Stimme schon immer für unpassend und griff die Gelegenheit beim Schopf, als uns Hansi Jochmann im Studio besuchte. Und später wird er nochmal darauf angesprochen, da schreibt er, da wir in dieser Folge sowieso viel ersetzt haben und mir so und so in dieser Rolle ihren Text zu sehr abgelesen hat, Hansi Jochmann gerade im Studio war, haben wir sie als Elsie eingesetzt. Es ist eine meiner Lieblingsfolgen und so habe ich versucht, die Folge nochmal richtig aufzuwerten. Und es ist ja auch legitim, du sagst ja, ja. Du fandst die neue Version auch gut. Es ist auch so, da, wirklich, also... Die Welt hat größere Probleme, als ob jetzt drei Fragezeichen Nerds, die als Kinder irgendeine andere Stimme gehört haben, da jetzt drauf klarkommen oder nicht. Also man kommt sehr gut auf der neuen Abmischung klar, behaupte ich. Dennoch ist das so ein bisschen, weil das ja auch so wirklich wahnsinnig auserzählt ist und aufgerollt wurde, dieses ganze Europa-Universum, ist es natürlich spannend, ganz wertneutral spannend, wenn sowas mal passiert, wo das irgendwie nicht so ganz klar ist. Ne? Zumal ich einen Tipp habe. Ich bin kein Studiotechniker, aber ein bisschen Ahnung habe ich davon schon. So ein bisschen, so eine Laienahnung. Ich kann nur sagen, wenn das nächste Mal irgendwo Bänder kaputt sind und an ein paar Stellen knistern, das Originalband ist meines Erachtens, so ein Senkelband ist, glaube ich, 1/4 Zoll. Also von der Breite her, man misst ja Tonbänder in ihrer Breite. Ne? 1 Zoll ist so quasi dieses 1 Zoll, 2 Zoll, das sind so diese Deluxe-Studio-Bänder. Ne? Je breiter das Band, desto mehr Information passt drauf, desto besser der Klang. Das ist so die Regel. Und diese Senkelbänder, die man ja auch aus dem Rundfunk kennt, die sind, glaube ich, 1/4 Zoll. Und das ist doppelt so breit wie eine normale Hörspielkassette. Normale Hörspielkassette ist 1/8 Zoll. So. Mhm. Und da kann ich nur sagen, wenn dann irgendwie an 3 Sätzen da irgendwas knistert, was ich da machen würde, wäre, ich würde mir eine sehr gut erhaltene Kassette nehmen, aber mit einem sehr guten Kassettendeck dieses nochmal einlesen, vielleicht nochmal laufen lassen durch einen Analog-Vorverstärker und dann wird man das nicht hören. Dann kannst du quasi von dem 3 Millionen Mal verkauften Produkt dir das nochmal ziehen und ich glaube nicht, dass unsere Ohren so gut sind, dass wir das hören würden. Glaube ich einfach nicht. Und deswegen, das ist für mich so ein Indiz, weshalb ich die Geschichte nicht ganz glauben kann mit den kaputten Bändern, wenn ich ehrlich bin.
Nicht so ganz glauben, wenn er ehrlich ist. Ihr habt Felix gehört, wie er eine der größten Medienlügen der Neuzeit hier demontiert hat. Aber wie gesagt, also Kai Schwind hat auch unsere Sascha-Dräger-Folge geteilt, no front, aber er wird verstehen, dass wir dieser Geschichte so verpflichtet sind, wie sie sich zugetragen hat und wie wir es objektiv wissen können, weil wir einen Screenshot im Internet gesehen haben.
So.
Felix, es fehlt ja noch etwas, was auch überraschenderweise der Lagerung der Bänder zum Opfer gefallen ist. Es gibt an einer Stelle den Rant von Mr. Baron. Er sagt Kommunisten, Anarchisten, Pack im Original. Und dann, stell dir vor, ist zufällig auch Pack, dieses Wort, war dann auch beschädigt und musste gestrichen werden in der Neuauflage. Also weißt du, dass man dann vielleicht sagt, so, man möchte vielleicht der Sprecherin, die man ausgetauscht hat, nicht zu nahe treten. Das kann ich ja schon verstehen, dass man da dann vielleicht lieber sagt, es gab technische Gründe. Das ist ja wie, wenn man sagt, it wasn't you, it was me. Wenn man Schluss macht, ne, es lag nicht an dir, es lag an mir, damit es nicht so doof ist für das Gegenüber. Aber warum man hier nicht sagt, dass man eben in der Abmischung dann gesagt hat, Pack ist halt schon ein hartes Wort und wir haben es hier mit einem Jugendhörspiel zu tun und dass man das dann streicht. Ich meine, Kommunisten, Anarchisten ist ja immer noch ein guter, dynamischer Rant und wenn dann Pack einfach ein bisschen zu aufgeladen, zu negativ ist und man streicht es dann raus, kann man doch auch dazu stehen, sage ich einfach mal.
Ja, der Dreiklang geht ein bisschen kaputt. Aber wenn man nicht weiß, dass es einer war, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm. Vielleicht hätte Hansi Jochmann das dritte Wort in der Stimme von Baron, weißt du, so ein bisschen die Stimme verstellen und dann halt was Korrektes rufen können, wo sie eh gerade im Studio war. Irgendwie, weiß ich nicht, ihr Trottel. Idioten.
Ja. So nicht.
Ja.
Ja, also, spricht sie ja gar nicht. Ne? Hansi Jochmann hat ja eine sehr dunkle Stimme. Also die Jodie Foster am Synchro, na. Toll. Also ich finde es natürlich sehr spannend. Also ich habe am Anfang ein bisschen gemeckert bei der Vorstellung, dass wir hier wieder in so hart in die Unterschiede zwischen alter und neuer Abmischung gehen, weil ich denke so, ja gut, also das ist schon sehr speziell, aber jetzt hier habe ich mir jetzt doch ein bisschen reingesteigert. Seht es mir nach. Also für mich ist das jetzt sehr wichtig geworden. Mhm. Ich werde da auch noch mal weiter zu forschen.
Ja, und erinnere dich mal an, wie Sigmar Gabriel über das Wort Pack gestolpert ist vor, weiß ich nicht, ist schon länger her, 8, 9 Jahren. Ich krieg's auch nicht mehr so ganz zusammen. Er hat irgendwie, ich weiß nicht mehr, AfD-Wähler als Pack bezeichnet oder irgendwie. Aber es war irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen. Aber es war auch sehr verkürzt dann und dann wurde er quasi als so ein arroganter Lappen geframed, der er aber auch ist. Also das hätte ich jetzt auch nicht mehr gebraucht. Diesen Vorfall, um das zu sagen, aber ja, irgendwie sowas war da, fiel mir dann noch ein. Das Wort Pack ist nochmal aufgetaucht in der deutschen Öffentlichkeit.
Ja, finde ich
eigentlich nicht.
Ja, ich weiß. Ich finde, es hat irgendwie so, Puck ist schon ein bisschen klassistisch auch. Also da schwingt schon einiges mit. Sigmar Gabriel, von dem hört man auch gar nichts mehr. Der war damals, weiß ich noch, der Pop-Beauftragte der SPD. Da ist er ja, so ist er ja irgendwie größer geworden damals, so in den Nullern noch.
Ich habe den noch mal gesehen, der sitzt manchmal noch in Talkshows. Und ich denke jedes Mal, oh boy, hat der mir nicht gefehlt. Das finde ich wirklich eine ganz schwierige Figur des politischen Lebens. Also ich habe auch nie, also ist ja auch egal, können wir privat drüber reden, aber auch als er noch in Amt und Würden war, hat man nicht so viel Gutes über ihn gehört. Aber auch das ist ja wieder dann Behauptung und ne, wir müssen uns ja nicht beweisen. Wir sind ja nicht die Süddeutsche.
Ich habe gar nichts von ihm gehört. Du hast also irgendwelchen Gossip über Sigmar Gabriel. Also Felix, demnächst kannst du auch das mal aufbereiten. Muss ja nicht hier sein, aber das interessiert mich schon sehr, weil den habe ich vor Augen. Mhm. Ja. So, also, wie machen wir hier weiter?
Ja, also Fazit, wir haben die Geschichte jetzt nicht so von vorne bis hinten durcherzählt. Tut mir leid, ich hätte das auch nochmal zusammenfassen müssen, aber vielleicht kennt ihr die Folge auch, sonst hört sie euch einfach an, weil sie ist wirklich total dicht und einladend auch, ne? Ist irgendwie total rund erzählt und hat Anfang, hat Ende und irgendwie auch eine ganz besondere Folge, relativ einmalig auch, finde ich, in ihrer Welt. Also hat mir gut gefallen und wie gesagt, die kannte ich gar nicht so wahnsinnig gut. Bei mir war das dann nämlich so, ich habe da die neue Abmischung gehört und habe natürlich gemerkt, ah, die Musik, da müsste jetzt die andere kommen und so, das habe ich alles noch im Ohr gehabt. Und ich war so dermaßen aufgeladen irgendwann, weil hier so viel auch an der Atmosphäre geändert wurde, ne? Die Außerirdischen wurden auch nochmal so ein bisschen langsamer gemacht und so ein bisschen mit Hall, glaube ich, versehen, dass es so ein bisschen entrückter klingt. Und ich war dann so verwirrt durch diese ganzen Mini-Änderungen, dass ich ständig dachte, au, das ist doch ein anderer Take. Hier, Justus hat doch ganz anders gesprochen im Original. Und habe dann immer so A-B-Vergleich gemacht. Das war alles falsch. Es war alles falsch, was ich irgendwie, ah nee, das ist auch eine andere, da haben die einen anderen Take genommen, ne? Nee, alles original, aber ich war so dermaßen verwirrt, aber ja. Hat Spaß gemacht. Wie ging's dir denn?
Ja, so viele Takes werden sie bestimmt nicht noch in Reserve gehabt haben, nee, weil ja schon die Hauptbänder in Mitleidenschaft gezogen wurden, wie wir gehört haben. Ja, also ich habe es ja auch genau auch schon skizziert. Ich bin da sehr bei dir. Also ich finde, man kommt super gut rein in die Folge. Aber das ist, also Anfänge schreiben sich oft leichter als Enden. Und ich finde, hier ist es angenehme, dass die Geschichte auch irgendwie die Spannung hält und auch irgendwie interessant zu Ende geht. Also, und das ist nämlich nicht mehr so selbstverständlich, dass irgendwie so eine Idee ganz schön klingt am Anfang und irgendwann wird's dann lahm. Das hat man oft. Und hier ist es so, dass sie dann wirklich durchhält und auch eins der interessantesten Enden präsentiert. Und ja, wie gesagt, Felix, ich muss es dir lassen, man denkt so, Rocky Beach bei Ausnahme der Rose ist Stone Cold Dead, aber du hast hier nochmal einen rausgeholt aus dem Schinken und dafür will ich dir einfach danken.
Das ist schön und das ist ein wunderschönes Schlusswort, während wir hier schon die Abspannmusik hören. Moment mal, da ist gar keine Abspannmusik. Warum denn nicht? Ach so. Wir machen hier jedes Mal ein Quiz und zwar derjenige, der die Folge vorbereitet hat. Übrigens, wir sind ein Hörspiel-Podcast. Die Folge habe ich vorbereitet und ich stelle dir eine Quizfrage. Und du bist schon ganz aufgeregt.
Oh Gott. Ja, ich muss mitschreiben. Ach,
bist scheinbar gar nicht vorbereitet. Und zwar dein Quiz hieß heute, ja, hast du schon im Skript gesehen, Linus fliegt ins All.
Ja, darauf habe ich mich vorbereitet.
Genau, hat er sich darauf vorbereitet, dann wieder alles nochmal genau gehört, was machen die Außerirdischen da, wie reden die? Und es war wieder eine falsche Fährte, wie immer. Ich möchte von dir wissen, wir haben gerade drüber gesprochen, vor wenigen Minuten, Kommunisten, Anarchisten, Pack, welchen Kultsatz schreit Charles Baron eigentlich im englischen Original? Ist es A, ich lese jetzt die Buchstelle vor. Communists, schautet Charles Baron. Anarchists, morons. Oder, hat er geschrien, Communists, Anarchists, scums. Oder, hat er geschrien, C. Communists, Anarchists, knobheads. Oder, D. Communists, Anarchists, Riffraff. Hast du die Wörter denn schon mal gehört? Sonst kann ich dir es auch übersetzen, wenn du magst.
Ja, also das kenne ich schon. Riffraff sagt mir jetzt nichts.
Also Morons ist so, gibt es natürlich.
Ja, das kenne ich. Ne? Ja,
so, ist ein Trottel. Scums, Abschaum. Knobheads ist ein anderes Wort für Vollidiot. Und Riffraff ist so Gesindel.
Also Scums würde ich auf jeden Fall ausschließen. Das kommt mir, das kenne ich nur im Singular. Knobheads würde ich auch sagen, ist es nicht. Also ich würde am liebsten Morons nehmen. Das wäre auch was so ein bisschen am gängigsten ist. Aber da würde ich denken, das kennst du natürlich auch. Und Riffraff ist irgendwas, was man jetzt nicht als Deutscher so im englischen Fluchgebrauch hat. Und deshalb müsste es dann da gestanden haben, damit du drauf gekommen bist. Also ich entscheide mich für Morons und Riffraff.
Sehr gut. Aber Herr Jauch, warum locken Sie nicht ein? Ja, ich kann nur eine Antwort einloggen. Das Computerprogramm gibt es nicht her.
Oh Mann, ich hasse es. Ich hab
sind beide falsch, aber mach jetzt mal irgendwas.
Wirklich? Nein. Oder das ist doch nur, warte mal, ich werfe eine Münze. Ich sage, das ist Knobhead. Das ist Riffraff. Okay, dann sage ich Riffraff.
So, ich lese die Szene im Original nochmal vor. Die richtige Antwort ist... Communists, schautet Charles Baron. Anarchists, Riffraff. Ja. Sehr gut.
Gott, ich bin so schlau. Also Linus natürlich...
Volkmann.
Also man muss dazu sagen, ich habe ja eben wirklich eine Münze geworfen, weil Morons hätte ich selber benutzt, aber eben, ich ging davon aus, Riffraff hast du nicht in deinem aktiven Sprachschatz, deshalb muss es das sein. Oh Gott, wie ich dich gelesen habe.
Ja, man sieht auch, es ist relativ nah übersetzt dann auch, ne? Also wie gesagt, die falschen Antworten waren jetzt auf Deutsch Trottel, Abschaum. Abschaum wäre noch gegangen, Vollidiot, aber Gesindel kommt da natürlich relativ nah ran. So an Pack. Das ist beides so ein bisschen altes Deutsch irgendwie. Nicht schlecht.
Ach, na ja, Felix, ich weiß nicht. Ach, die Stelle höre ich mir nachher nochmal an.
Ich kann dir auch das PDF schicken. Da kannst du dir das Buch durchlesen. Mit den ganzen Stellen, die auf dem Cover abgebildet sind und die in dem Hörspiel gar nicht auftauchen. Bestimmt spannend. Naja. Kannst du denn schon dich irgendwie äußern, was beim nächsten Mal passieren wird? Denn dann ist ja wieder deine Folge dran.
Ja, also Felix, ich kann sagen, wir haben ja auch schon einen Termin dafür gefunden und der Termin passt perfekt auf den Hinweis, den ich geben möchte. Wir nehmen nämlich auf an einem Montag. Freut euch auf die Folge, die sich dahinter verbergen wird, die wir an einem Montag, der hoffentlich nicht so hassenswert ist, aufnehmen werden.
Ich bin gespannt. Und sage danke, dass ihr zugehört habt. Wir waren Ausnahme der Rose. Ich bin der Felix, er ist der Linus und ich sage tschüss.
Tschüss.
Ausnahme der Rose. Boom.